Fritz. Blue Moon.
Hast du keinen Kopfhörer?
Doch, selbstverständlich.
Setz bitte deinen Kopfhörer auf, ja?
Das muss alles seine Ordnung haben hier.
Ja, sehr wohl, meine Herren.
So ja? Geht's ja gar
Man
nicht.
Muss sich an die Regeln halten, sonst macht's keinen Spaß.
Ja. Hallo, Holger.
Hallo, Tim.
Hallo, Harald.
Du bist ja auch
Mahlzeit.
Gekommen.
Also, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch dazu, dass ihr Fritz eingeschaltet habt. Das ist der letzte Mittwoch im Monat. Am letzten Mittwoch im Monat gibt es in der Regel das Chaos-Radio. Hast du gemerkt, ich habe Anführungszeichen mitgesprochen. Das Chaos-Radio. Das Chaos-Radio, das ist im Wesentlichen, besteht das aus dem Chaos-Computer-Club. Der besteht aus zwei Leuten. Wo kommt die Musik gerade her? Hast du das gehört?
Nee. Das war das Bootgeräusch.
Ach so, ein apokalyptisches Geräusch aus dem Rechner.
Genau.
Heute ist Chaos-Radio 105. Und der Chaos-Computer-Club, der besteht, hatte ich ja schon mal gesagt, aus zwei Personen. Und das ist der Harald und das ist der Tim.
Ja? Das hast du schön gesagt.
Und die beiden sind
auch nicht stimmt.
Und die beiden sind Hacker. Ein Hacker ist können wir immer irgendwie. Hier ist Chaos Radio 105. Es geht heute um Embedded Systems.
Genau, wir haben uns mal wieder einen Begriff einfallen lassen,
den keiner kennt und von dem jeder das Gefühl hat, das ist total langweilig. Und darüber wollen wir jetzt reden und versuchen herauszuarbeiten, warum wir der Meinung sind, warum das gar nicht so langweilig ist. Denn es betrifft uns mal wieder alle. Jeder ist davon umgeben. Überall, permanent, mindestens seit 30, 40 Jahren und es nimmt halt weiter zu.
Naja, permanent seit 30, 40 Jahren würde ich mal nicht sagen. Aber
was?
Naja. Naja. Aber zumindest in der heutigen Zeit.
Ein bisschen für Musik.
Ich sag nur, ich für Musik. Soll ich jetzt singen, oder?
Naja, also ich habe jetzt hier ein paar zur Auswahl. Habe ich jetzt mal ein paar Platten mitgebracht?
Ja, vielleicht als Hintergrund gerade noch. Wir haben hier keine Musik im Hintergrund, weil es in einem 3,5 mm zu Cinch Adapterkabel fehlt.
Ja, das fehlt uns. Das ist nämlich Consumer und wir sind hier ja bei den Großen.
Genau, und so profanes, perfides Consumer.
Wir können auch per Livestream.
Ja, aber wir haben schon Strategien erarbeitet. Okay. Ja. Zum Beispiel dummes Zeug reden, bis eine Lösung eingefallen ist.
Oder irgendjemand, der ein Auto hat, vorbeikommt und uns ein Adapterkabel 3,5er Klinke auf Kinch vorbeibringen. Ich habe hier ein paar CDs gefunden und auch was in die digitale Audio-Abspieleinrichtung geladen. Sag doch mal einer, was ihr hören wollt. Also Scala und die Kolatschny Brothers mit Hungrig nicht. Wie wär's denn? Das kann ich nicht lesen.
Ich
das
weiß nicht, was das ist.
Die Editors mit Munich hätte ich anzubieten. Dann hätte ich hier noch die Super Love Vibrations. Hund am Strand. Kelly Osbourne, die einzige Frau, die schlimmer aussieht als die von hier, Hillary Clinton. Apoptypma Berserk, In This Together. Und dann hätte ich noch Liam Lynch anzubieten, The United States of Whatever.
Ja, ich...
Liam Lynch?
Viel
Spaß. Und dann hören wir jetzt Liam Lynch und danach reden wir weiter.
Genau. Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, and I'm like, whatever. And this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? I'm like, yeah, whatever. So later, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, and I'm like, yeah, whatever. Cause this is my United States of whatever. And this is my United States of whatever. And this is my United States of whatever. And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, hey, punk. I'm like, yeah, whatever. Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, hey, I thought I told you. And I'm like, yeah, whatever. Then up comes Zaffo. I'm like, yo, Zaffo, what's up? He's like, done. I'm like, that's cool. Cause this is my United States or whatever. And this is my United States or whatever.
Das ist wirklich schlimm.
Das Leben ist auch hart. Ja, und schlimm. Ja. Hier ist Chaos Radio 105 auf Fritz. Es geht um Embedded Systems.
Genau.
Als ich in der Redaktion gesagt habe, also die wurden gefragt, worum geht's denn eigentlich am Mittwoch? Habe ich gesagt, Embedded Systems. Was ist denn das? Und die habe ich gesagt, ja, so das sind so diese kleinen Computerchen, die in so Alltagsgegenständen drin sind, irgendwelche Arbeiten verrichten. Wie zum Beispiel das, was dafür sorgt, dass der Bildschirmschoner auf dem wichtigsten Computer während der Sendung angeht, was er nicht tun sollte. Also die kleinen Gerätschaften, die in Alltagsgegenständen drin sind, elektrisch betrieben sind in der Regel zumindest und Arbeiten verrichten, die man so nicht merkt. Aber für den Komfort erhöhen. So, da hat die Hälfte der Leute gesagt, habe ich nicht verstanden, naja, ich gehe Mittwochabend ins Kino. Und die andere Hälfte begrüßen wir, wie alle anderen auch, an den Hörfunkempfängern.
Ja, aber du hast das schon ganz gut eingeleitet, finde
danke,
ich.
Danke,
also,
vielen Dank.
Das war schon sehr scharfsinnig von dir. Eigentlich könntest du die Sendung jetzt auch alleine weitermachen.
Achso, nee, das war auch alles, was ich zum Thema zu sagen hatte.
Achso, ne? Okay.
Tschüss.
Gut. Ja, also wir haben das herausgenommen, dieses Thema, weil es halt gerade so ist, dass eben diese Embedded-Geräte, die lange Zeit eigentlich eher ein Industriethema waren, jetzt eigentlich auch ein Thema für die breite Masse. Weiß schon, die breite Masse.
Du meinst mich?
Unter anderem ist, jeder kennt das ja auch, in Form von den DSL-Routern, die heutzutage fleißig rausgegeben werden von den Internetprovidern. Wenn sie ganz lieb sind, kriegt man das ja heutzutage schon dazu, sonst kauft man sich einen. Und diese kleinen Plastikgeräte sind halt sehr klein, haben keine Lüfter in der Regel oder sollten zumindest keine haben oder müssten zumindest keine haben. Wenn sie welche haben, dann holt euch einen anderen. Und der Begriff kommt halt einfach ja aus diesen physikalischen Begebenheiten. Man hat halt irgendein Gerät, man möchte diesem Gerät etwas mehr Intelligenz verleihen und baut dann Technik ein, die eben mehr ist als diese normale Festverdrahtung von ich drücke eine Taste und ein Schalter wird umgelegt und das Fach geht auf oder was auch immer. Also ist ein bisschen schwierig, da die Grenze zu ziehen. Wir hatten auch in der Vorbereitung schon einige Diskussionen darüber, wo ein Embedded System anfängt und wo ein Embedded System aufhört. Kurz gesagt kann man sagen, es handelt sich halt um einen sehr kleinen, sehr reduzierten Computer, der eine mehr oder weniger festgelegte, bestimmte Aufgabe halbwegs intelligent erledigt, aber eben nicht ein allgemeiner, sogenannter General-Purpose-Computer ist.
Ja, was man auch ganz deutlich sieht, ist, dass halt immer eine Einheit zwischen Hard- und Software bildet. Also es gibt eben einen, nehmen wir einen Getränkeautomaten, der einfach eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Da ist eine Software drauf, die Impulse vom Münzzähler entgegennimmt, wenn man jetzt da eben eine 1-Euro-Münze einwirft. Und wenn der richtige Betrag eingegeben wurde und man die richtige Taste drückt, dann wird irgendein Relais betätigt und das führt eben dazu, dass eine Flasche irgendwo unten rausrollt oder eine Dose. Also diese Einheit zwischen irgendwie Hardware, die häufig auf der einen Seite auch in die physische Welt hineingreift, also irgendwas zum Anfassen, das mechanisch ist, und auf der anderen Seite der Computer mit der Software eben drauf, der in diesem Gesamtobjekt verbaut ist.
Und jetzt wäre eigentlich der Punkt, dass, wenn wir eine Hintergrundmusik hätten, würde ich die jetzt hochziehen, genau, um so eine leichte Zäsur in die Sendung zu bringen.
Wir können das ja simulieren. Wir könnten ja so...
Ja, Sie sehen hier unseren Embedded Journalist am Werk.
Können wir langsam mal weitermachen?
Jetzt müsste eigentlich das 17-Tonnen-Gewicht kommen.
Ja, vielleicht können wir die Musik mal wieder etwas ausfaden.
Ja, hallo, hier ist wieder das Chaos-Radio. Ist albern, oder?
Ja, aber es
macht Spaß.
Macht Spaß, ja. Verklagt uns doch.
Genau.
Hier ist Chaos Radio 105.
Ja, wollen wir dann mal?
Ja, lass uns mal gehen. Ja, so, jetzt machen wir schon die Hintergrundabsprachen on air, wie wir Fachleute sagen. Wollen wir mal Richtung Hörer gehen? Ja, ihr seid herzlich eingeladen, natürlich euch an dieser Sendung zu beteiligen. Der Blue Moon ist nämlich eine sogenannte Hörer-Talk-Sendung. Ruft an unter 0331 70 97 110, das ist nämlich die Nummer der Fritz-Hotline. Beteiligt euch und beantwortet vor allen Dingen die Fragen, die der Harald euch jetzt stellen wird.
Na, die Frage, die allererste, die wir an die Hörer stellen wollen, ist, welche Geräte aus eurem Alltagsleben würdet ihr als Embedded Systems empfinden oder definieren? Also was für Gegenstände, die euch täglich umgeben, würdet ihr als Embedded System bezeichnen?
Videorekorder.
Ja.
Ist das ein Embedded System?
Bist du ein Hörer?
Tendenziell ja, denn ich habe Ohren.
Stimmt, das ist sogar ein Hörer auf.
Ein Kopfhörer. Und was habe ich hier in der Hand, Harald?
Telefonhörer.
Wir müssen dringend Musik haben, das hat irgendwie keinen Zweck. Ich würde mal, wie wär's mit ein bisschen hier, ich habe eine CD eingelegt. Was denn?
Ich kümmere mich.
Du kümmerst dich?
Ja, damit.
Ah, Tim, ja, kümmert Tim sich. Kümmert sich. Ja, bleib hier. Wir kriegen gerade ein Kabel, das Wahnsinn. Dann dazu führt, das ist Wahnsinn, ne? Ja. Was dann dazu führen wird, dass wir nicht mehr gezwungen sind, CDs zu spielen, die wir hier im Studio finden. Ja? Einen solchen Findling haben wir gerade gehört, und zwar war das Apoptygma Berserk mit In This Together, und zwar der Flipside Club Mix. Ne? Ich hatte dann zwischenzeitlich überlegt, ob wir nicht vielleicht nachher, Harald, hier im Chaos Radio noch Café Del Mar hören wollen.
Nee, da wäre ich dann doch nicht mehr so begeistert.
Okay, dann lassen wir das. ihr hört nämlich das Chaos Radio 105, um Embedded Systems geht's, und telefonieren wollten wir eigentlich mit euch. Das ist vielleicht in dem allgemeinen Chaos, das wir veranstaltet haben, untergegangen. 0331 70 97 110, das ist die Nummer der Fritz-Hotline, und ihr seid herzlich eingeladen, hier mal anzurufen und zu erzählen, was ihr denn so für Embedded Systems euer eigen nennt, beziehungsweise welche Embedded Systems euch umgeben und wo, ja, ja, ihr glaubt, dass welche drin sind.
Vielleicht nochmal ganz kurz als Hintergrund. Embedded System ist also irgendein Gerät, in dem ein Computer mit eingebaut ist, der Steuerungsregelaufgaben, was auch immer, übernimmt. Man könnte ja auch sagen, ein Smart Device ist ein Gerät, das eben einen kleinen Computer enthält. Wir hatten ja schon als Beispiel angesprochen, zum Beispiel die Cola-Automat-Geschichte, also Getränkeautomat, natürlich unabhängig davon, ob Cola drin ist oder nicht. Als Embedded System, und solche Beispiele wollten wir einfach von euch mal hören. Was kennt ihr für Embedded Systems in eurem persönlichen Umfeld? Sicherlich, worauf auch jeder kommen wird, ist, dass die Handys heutzutage oder überhaupt die digitalen Mobiltelefone Embedded Systeme sind. Da sind digitale Signalprozessoren drin, da sind ganz normale Prozessoren drin. Auch der Trend geht ja bei den Handys mittlerweile Richtung Smartphones, also Handys mit eingebauten Organizer-Funktionen. Da sieht man auch schon wieder die Grenze zwischen dem Embedded-System. Also ein Telefon ist eigentlich zum Telefonieren gedacht. Und ich habe da einen Rechner drin, der diese digitale Telefonie ermöglicht. Aber auf der anderen Seite kommen jetzt Smartphones, wo Funktionen in die Telefone hineinkommen, mit denen man ganz grundsätzliche General-Purpose-Computing-Aufgaben eben haben kann. Also man hat ein Telefon, wo man Spiele drauf spielen kann zum Beispiel. Das ist nicht mehr die Zweckgebundenheit des Telefons als Gerät zum Telefonieren.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen erzählen, wo das eigentlich herkommt, alles. So richtig... Also sagen können, wie alt der Begriff ist, kann ich jetzt nicht, aber ich glaube, so ein spätestens in den 80er Jahren dürfte das schon aufgekommen sein. Im Prinzip ist es ja zunächst einmal eine Notwendigkeit gewesen, die gar nicht so einfach zu erreichen war. Also Computer waren langsam, Computer waren vor allem sehr aufwendig und sehr teuer, und sowas in Geräte einzubauen, die dann für wenig Geld verkauft werden sollen, ist eben so einfach nicht. Und deswegen hat sich da eigentlich auch eine ganz eigene Industrie aufgebaut. Es gibt halt so Spezialisten für Embedded-Prozessoren zum Beispiel. Motorola ist eine davon, aber beileibe nicht die einzige, die halt ganz speziell in der Lage waren, Prozessoren zu bauen, die vor allem wenig Strom verbraucht haben, die halbwegs kostengünstig waren und die vor allem auch noch viele Funktionen schon mit auf dem Chip drauf hatten, wo man bei anderen Computern immer erst noch irgendwelche Steckkarten dazu stecken musste oder sonstige Chips mit auf das Mainboard mit draufbringen musste, was natürlich das alles sehr viel aufwendiger, fehleranfälliger, teurer gemacht hat, größer gemacht hat, konnte man nicht so einfach produzieren. Und das ist eben dieser ganze Embedded-Markt, und das ist so lange, lange Zeit eigentlich im Wesentlichen in diesen Industrien, in diesen Messen, Steuern, Regeln, große Maschinen, Fräsen, irgendwelche Sachen irgendwo rein.
Ablaufsteuerung in der Industrie oder zum Beispiel auch so Sachen wie Gepäckabwicklung am Flughafen, ja, wo also diese Förderbänder irgendwie gesteuert werden müssen, und sind auch alles Embedded-Systeme, die da drin sind. Wenn man noch einen Schritt weiter geht, wo es eigentlich herkommt, dann wird man sicherlich wieder beim Militär enden. Die Minuteman-Raketen sind da zum Beispiel in dem Zusammenhang genannt worden. Also,
warum gerade die?
Das waren wohl die ersten Raketen, wo tatsächlich halt etwas Computerartiges wirklich die Geräte gesteuert haben. Also so die V2 und so, die schoss ja immer irgendwo hin, und dann war sie halt unterwegs, und in dem Moment, wo sie unterwegs war, war da eben auch nicht mehr so sehr viel Einflussmöglichkeit, und dann flog sie halt irgendwo hin, und dann haben sie geguckt, wo sie denn aufgekommen ist. Nächstes Mal dreht man eben ein bisschen woanders hin und guckt mal, ob es besser funktioniert. Während dann halt schon im Irakkrieg die Cruise Missiles ja schön elegant die Hauptstraßen heruntergeflogen sind und dann bei grünen abgebogen den Präsidentenbunker getroffen haben. Das ist natürlich eine ganz andere Kategorie und das macht auch den Unterschied aus. Also ich denke, dass man wirklich von einem elektronischen Gerät in dem ersten Fall, bestenfalls sprechen kann. Gut, V2 jetzt nicht gerade um ein elektronisches Gerät, aber halt wenn es eine simpel verdrahtete Steuerung ist, so wie ich drücke einen Schalter und die Klappe geht auf, ich werfe Geld rein, die Cola kommt raus, das ist halt erstmal so die Minimalfunktion, aber sobald das Ganze eben mit ein bisschen mehr Intelligenz verbunden ist, wo Entscheidungen gefällt werden müssen, möglichst auch noch zur Laufzeit, oder wo zumindest Profile eingestellt werden, dann kann man eben schon langsam von so einem Embedded System reden. Schönes Beispiel sind ja auch Autos. Da konnte man diese ganze Entwicklung auch sehr schön sehen. Noch in den 80er Jahren waren ja so Autos im Wesentlichen mechanische Geräte.
Ich glaube sogar die ersten ABS waren noch mechanisch, ne?
Das kann ich nicht. Ich weiß nur, dass es also Bosch sehr früh ein Patent hatte aufs ABS, also auch auf die und die Softwareimplementation davon. Das ist also bei der Softwarepatentdebatte hört man das immer wieder. Aber ob ABS jetzt am Anfang nur mechanisch war, weiß ich nicht.
Stotterbremse hieß es.
Ja, also man im Auto, wie Tim schon angesprochen hat, kann man das schön beobachten.
Ja, Auto war halt erstmal so Mechanik. Wenn das irgendwie kaputt ging, dann bräuchte man irgendwie einen Teil fixen und dann ging es wieder. So, sofern man in der Lage war, dieses Teil zu fixen. Und der gesamte elektronische Aufwand reduzierte sich eigentlich so auf die Zündsteuerung am Anfang, also da, wo ohnehin auch schon Strom floss.
Und der ist mittlerweile, ist der ja wirklich absurd geworden. Also vielleicht haben wir ja auch mal so einen Kfz-Mechaniker da, der uns mal erzählt, wie das mittlerweile ist, wenn man ein Auto repariert.
Ja,
da
wären die Erfahrungen auch ganz interessant, zumal ja auch diese, man hat das dann gemerkt, also erst kamen dann eben so Systeme, wie zum Beispiel ABS. Ich weiß jetzt nicht, ob es da auch eine rein mechanische Computerlose war, also ich denke nicht, dass das ohne Elektronik lief. Mhm. Aber die Intelligenz, die dort mitgewirkt hat, die stieg natürlich an. Und heutzutage sind die Systeme sehr komplex, was auch damit zu tun hat, dass man eben ein Auto heute auch kaum noch verbessern kann. Es sei denn, man optimiert eben diese Prozesse zur Laufzeit dynamisch. Also Spritverbrauch zum Beispiel. Kisten werden immer größer, müssen immer mehr Geräte rein, da muss heute ein Navigationssystem rein, Telefon rein, alles ganz normal, Ladegeräte, am besten noch Klimaanlage, ganz wichtiges Ding, Fernseher, keine Ahnung, also extrem viel Elektronik allein schon für den Konsumenten im Auto. Dann natürlich auch solche Geräte wie, mag ich mal ganz gerne, so Sitzeinstellungen, alles schön mit Motörchen, und natürlich das Fenster. Ja genau, und dann kommen wir nämlich an solche Punkte. Also so zum Beispiel dieses, ich kann 5 verschiedene unterschiedliche Fahrer unterscheiden als Auto. So, nicht? Drückt auf irgendwie meine Profiltaste und dann fährt so der Sitz nach hinten und geht noch ein bisschen nach hinten, so, damit eben Spiegel, der Abstand, Spiegeleinstellungen, dieser ganze Plimplim. Und das ist ja auch eigentlich auch ganz nett. Bloß an der Stelle hat man eben auch so einen Computer, der speichert Informationen und der muss eben auf Knopfdruck die abrufen und irgendwelche Dinge steuern und regeln. An der Stelle kann man auf jeden Fall schon von so einem Embedded System reden und sehr viel mehr dieser Embedded Systems wurden dann eben ins Auto reingebracht. Und heute ist es eigentlich schon so, dass man so ein Auto, wenn so ein BMW in die Werkstatt fährt, dann kommt halt der Werkstattchef nicht mehr mit dem Schraubenzieher, sondern hat da so irgendwie so, keine Ahnung, wie viel polig das ist, so einen mehrpoligen, dicken, fetten Propf, den steckt er da rein und dann steht auf dem Display, wie es dem Computer so geht, also dem Auto so geht.
Weil denen, ja, also es sind ja teilweise bis zu 20 Systeme, die da in den Autos verbaut werden. Und das mit den Werkstätten ist ja auch ein großes Problem gewesen, zumindest bis vor kurzem, dass jeder Autohersteller da seinen eigenen Standard für diese Diagnose gebastelt hat. Und wenn ich jetzt eine freie Werkstatt zum Beispiel bin, die mehrere Typen nehmen will, dann brauche ich also von jedem Hersteller hier das Diagnosesystem, das passende dazu. Da hat man dann, ich glaube, von seitens der Europäischen Union die Hersteller dazu gezwungen, dass sie sich auf einen industrieübergreifenden Standard einigen und zumindest die neu zugelassenen Wagen des letzten Jahres oder so, die haben jetzt also alle diesen einheitlichen Diagnosestecker drin. Aber wir wollen jetzt nicht über Autos
im Detail. Doch, lass uns nochmal im Auto im Detail reden, weil hier im Chat gibt es auch noch so ein bisschen Feedback dazu, sind sich noch nicht so ganz so einig, wie viele Motoren in so einem Auto sind. 28 halte ich jetzt ehrlich gesagt auch schon für ein bisschen wenig, aber naja Gott, so wenig ist es auch nicht. Und was war hier noch gleich der andere Kommentar? Das scrollt alles so schnell. Leute, tippt doch nicht so viel. Achso, ja, Automatiken. Genau, also überhaupt Motorsteuerung. Also um einen Motor heutzutage spritarm zu betreiben, muss man einfach zur Laufzeit optimieren. Man muss messen, wie warm ist der
Katalysator.
Klar, es heißt ja geregelter Katalysator und deswegen ist da eben eine elektronische Regelung drin, die über die Lambda-Sonde den Abgaswert misst und dann entsprechend anpasst.
Genau, und dann kennt man halt immer wieder diese Fälle von so Autos, auch moderne Autos, die bleiben dann halt einfach so stehen.
Der so, Smart ist
also früher sehr, mit, sehr also der Smart ist nochmal so ein Thema für sich, aber auch so gemeinhin als zuverlässige Wagen. Ich will jetzt nicht hier mit irgendwelchen Marken mich schmeißen, weil ich weiß jetzt nicht wirklich, wie da die Zuverlässigkeitsstatistik aussieht, aber man kennt das halt, Mittelklassewagen, die jetzt nicht alt sind, bleiben halt einfach stehen. Und vor allem, also bei mir war das dann auch so immer mit meinem alten Auto, da fängt halt irgendwas an zu rütteln und dann rattert das nochmal 2 Tage und dann irgendwann auf der Autobahn macht es Karatter, 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 Kaklong und dann ist es irgendwie kaputt und dann hat man das auch irgendwie schon kommen sehen. Aber heutzutage fällt es halt einfach aus und bleibt einfach stehen oder geht gar nicht mehr an. Und
beim Smart, der piept ganz nervig.
Oder piept oder vielleicht kommt sogar noch eine rote Lampe und sagt, ich funktioniere nicht mehr. I'm sorry, schön, Dave. Ja. Open the pot bay door. Genau. Ja, und der Smart, das bringe ich ja nochmal kurz vorher, also beim Smart, das war super absurd, das ist ja im Prinzip der erste Computer, wo dann eben auch die ganzen User-Steuerungen komplett digital erfolgen. Also das Gaspedal ist beim Smart, das war, glaube ich, meines Wissens der erste Konsumerwagen, der halt nicht mehr wirklich einen Baudenzug hatte, der dann an das Gas ging.
Ehrlich?
Sondern das ist im Prinzip ist das so eine Geschwindigkeitswunschtaste. Du drückst da halt so drauf und sagst, hallo, guten Tag, Smart, ich bin's, dein Besitzer, ich würde jetzt gerne schneller fahren. Und dann erwägt er dann halt so, was so jetzt gerade so geht und lässt dann halt diesen Wunsch zu oder nicht und regelt dann entsprechend die Gaszufuhr. Was auch ein paar interessante Nebenwirkungen hat, weil wenn du nämlich so am Hang stehst, kennst du das so, dann muss man ja mal ein bisschen Gas geben, damit der Wagen nicht so, haben wir ja gelernt, nicht? Muss man ein bisschen Gas geben, damit er nicht runterfährt. Und ich bewege mich ein bisschen auf dünnem Eis, weil ich habe es nur einmal ausprobiert, aber soweit ich das in Erinnerung habe, war es so, dass wenn ich halt nicht aufs Gas gedrückt habe, war ja sozusagen mein Geschwindigkeitswunsch 0 Stundenkilometer und das funktioniert aber auch am abschüssigen Hang.
Das heißt, weil der Wagen ja hochkuppelt und
oder der hält das irgendwie, keine Ahnung, was er da macht. Das ist
aber wieder ziemlich klasse eigentlich.
Ne? Ja, ist eigentlich cool, aber darauf muss man natürlich auch erstmal kommen. Ist nicht so einfach, so ein Smart zu bedienen und deswegen hat er da auch eine Sonnenblende, oben so eine komplizierte Anweisung, was denn passiert, was man denn tun soll, wenn der Wagen gar nichts mehr tut und dann drücken sie diesen Knopf und diesen Hebel und Schalter hoch und so weiter. Das ist ein Freund
von mir, das erzählt, der hat einen Smart gehabt und der musste den mal mitten auf der Kreuzung rebooten oder resetten. Das
ist total absurd. Das kenne ich auch eine schöne Geschichte.
Der fährt jetzt Panda.
Vor einem Monat ungefähr saß ich im BVG-Bus zum Flughafen Tegel. Die Leute, die da so zum Flughafen fahren, die wollen ja in der Regel auch relativ dringend und möglichst zügig ankommen, haben all ihre Köfferchen dabei und kommen natürlich alle so kurz vor Check-in-Ende an. Und der Bus ist dann an einer Bushaltestelle stehen geblieben und nicht mehr losgefahren. Und was war die Ursache des Ganzen? Ein Embedded System. Mhm. Der Bus hat also eine Logik, dass das Automatikgetriebe sich weigert, einen Gang einzulegen, solange noch eine Tür offen ist. Und der Bus dachte einfach, es wäre noch eine Tür offen. Also was macht der Busfahrer? Macht die Türen auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu.
Und zwar so lange, bis der Bus es begreift.
Nein, es hat nichts gebracht. So. Das Einzige, was gebracht hat, ist dann Bus ausschalten, Zündung aus, alles komplett aus, wieder neu anlassen.
Das und ist Windows.
Ja, das ist wie bei jedem Computer. Und genau das ist der Punkt. Also unsere Geräte super. Verwandeln sich alle in Computer und benehmen sich halt auch genauso bekloppt. Also auch diese, da haben wir noch mehr zu erzählen.
Erstmal, wir wollen telefonieren.
Neuigkeiten.
Wir wollen Neuigkeiten kommen auf. Wir wollen telefonieren. Wir wissen ganz gerne die Embedded Systems, die ihr so in eurem Alltag habt. Und ich habe mir gerade gedacht, dass doch eigentlich auch ein sehr schöner Gesprächsstoff für am Telefon ist. Auffälliges Verhalten von Embedded Systems. Mal anprangern hier. Chaos Radio 105 ist es, das ihr hört.
Fritz in der Prignitz, dann 103,1.
3,5.
Fritz Info.
Nachts ist es gering bewölkt oder sternenklar. Es kühlt sich auf 16 bis 10 Grad ab und morgen wird es wieder schön. Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen auf 27 bis 30 Grad. Und Meldung jetzt mit Matthias Kerkhoff.
Zwei Tage nach dem Hurrikan Katharina ist das ganze Ausmaß der Katastrophe im Süden der USA noch immer nicht absehbar. Die Stadt New Orleans droht komplett im Wasser zu versinken. Die letzten verbliebenen Einwohner sollen jetzt aus der Stadt gebracht werden. In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einer Massenpanik auf einer Brücke bis zu 1000 Menschen ums Leben gekommen. Ausgelöst wurde die Panik durch Gerüchte über einen bevorstehenden Selbstmordanschlag. 2,5 Wochen vor der Bundestagswahl hat die SPD auf ihrem Wahlparteitag Siegeswillen demonstriert. Bundeskanzler Schröder sagte in einer kämpferischen Rede, noch sei das Rennen nicht gelaufen. Nach dem Kindermord in Zehlendorf fordert Innensenator Körting schärfere Gesetze zum Schutz vor Gewalt. Der mutmaßliche Täter hätte auch schon vor dem Mord tatsächlich weggesperrt werden müssen, sagte Körting der Berliner Zeitung. Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldung. Wir wünschen weiter eine gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias Kerkhoff, 4:30.
Fritz, eine Produktion des RBB.
Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie.
Fritz, die Musik.
Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts.
Letzten Sonntag auf der 3. Auf der 2. Der 1.
Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen.
Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz.
Radio 105 auf Fritz. Embedded Systems, unser Thema. Und die Frage an euch unter 0331 70 97 110. Wo habt ihr denn so Embedded Systems in eurem Alltag? Also Autos scheinen da wirklich ein Quell an Informationen zu sein. Und bevor wir zu Autos kommen, wollen wir noch ein bisschen telefonieren. 0331 70 97 110. Der Tobias aus Frankfurt hat angerufen. Hallo Tobias.
Hallo.
Wo hast denn du eins drin?
Ich habe einen Satellitenreceiver, der halt Linux als Betriebssystem hat.
Mhm. Welcher?
Ja, das ist die Dreambox 7000S, also 7020.
Mhm.
Und ja, das ist eigentlich schon sehr offensichtlich, dass es sich da um Computer handelt. Also es gibt ja halt teilweise Geräte halt, wo das halt noch relativ unauffällig alles im Hintergrund passiert, wo ja der Nutzer an sich gar nicht so den Einblick hat oder halt so als Standardnutzer, sagen wir mal, halt gar nicht so richtig mitbekommt, dass er es da mit so einem kleinen Computer zu tun hat. Bei dem Gerät ist das schon doch ein bisschen offensichtlicher.
Wie sieht es aus?
Naja, man hat halt sehr viele Möglichkeiten. Also man hat halt, man kann halt eine Festplatte reinbauen, ganz normal, wie man zum Beispiel, wenn man halt eine alte aus dem PC oder so übrig hat, wo das Ding dort reingeschraubt, kann halt seine Filme aufnehmen.
Mhm.
Oder jetzt zum Beispiel, ja, Fritz eingeschaltet, die ganze Sache hat jetzt aufgenommen, kann man dann halt per Netzwerk direkt rüberziehen auf dem PC, dort zu einer MP3 verarbeiten oder was auch immer, auf CD brennen. Und halt alles ohne Qualitätsverlust oder so.
Mhm.
Ist schon eine ganz interessante Sache.
Fährst du das mit der normalen Software, so wie das Ding kommt?
Nee, also ich habe da wirklich halt ein anderes Image drauf gespielt.
Also mit Image meinst du quasi eine komplette, fertig vorbereitete, von dir vorbereitete Distribution von Linux?
Na, es ist ja schon speziell auf die Box zugeschnitten. Mhm. Und ja, also das Grundsystem ist an sich halt Linux und dann halt natürlich halt den Anforderungen halt der Box entsprechend halt abgeändert.
Ja, hast du das gemacht oder hast du da...
Ja, also ich bin da halt wirklich erstmal im Moment noch einfacher Nutzer, der halt wirklich halt ein fertiges Ding auf...
Ich meine, hast du das vom Hersteller bekommen oder von einem anderen Open-Source-Projekt, was das...
Also es gibt halt Webseiten, die sich halt speziell so mit dieser Dreambox halt befassen und da kann man dann halt mal ein bisschen nachschauen, was dort manche Leute halt so entwickelt haben. Und ja, man hat halt mit den von irgendwelchen Communities entwickelten Images halt den Vorteil, dass man halt Sachen nutzen kann, die mit der Standardsoftware, die vom Hersteller mitgeliefert wird, die man halt damit nicht nutzen kann.
Ja, was gibt's da für zusätzliche Funktionen? Also ein, zwei Beispiele?
Na, zum Beispiel kann man halt irgendwelche Verschlüsselungssysteme simulieren, halt die jetzt so auf der Box halt erstmal nicht anwendbar wären oder halt nur mit Zusatzmodul zum Beispiel. Und so könnte man zum Beispiel auch halt Premiere auf dem Teil gucken, obwohl er halt für Premiere an sich jetzt so nicht zugelassen ist. Also wenn man...
Aber das machst du natürlich nicht.
Natürlich nicht. Klar. Also wenn man sich zum Beispiel halt so ein Premiere-Abo holt, also das ist wirklich Voraussetzung, also das knackt ist die ganze Sache nicht. Das muss man wirklich schon bezahlen, aber das hat zum Beispiel den Vorteil, wenn man zum Beispiel halt einen Film aufnimmt von Premiere, alle anderen Receiver, die zum Beispiel für Premiere zugelassen sind, die machen das halt so, dass sie den Film verschlüsselt aufnehmen und sobald man halt das Abo kündigt, kann man selbst die Filme, die man aufgenommen hat vor ein, zwei Jahren, wo man das Abo noch hatte, kann man halt nicht mehr anschauen.
Ach echt?
Und, ach, das tut ja weh. Und der Vorteil von der Box ist zum Beispiel, dass es halt so passiert, dass der Film zuerst entschlüsselt wird und dann aufgenommen wird. Und dadurch kann man halt ja die ganze Sache zum Beispiel auf DVD brennen oder was weiß ich.
Geht das auch mit Kabel? Also weil du sagst, jetzt es wäre ein Satellitenreceiver? Kann das,
also soweit ich weiß, gibt es dort halt auch eine Box, die mit einem Kabeltuner ausgeliefert wird. Mhm. Das ist halt eine kleinere Variante, die halt auch keinen Anschluss für eine Festplatte hat. Aber man kann wohl, soweit ich weiß, mit der kleinen Box halt direkt auf dem PC aufnehmen. Also man verbindet das Ganze dann halt über Netzwerk mit dem PC, stellt dort halt ein paar Sachen ein und kann dann halt direkt auf der Festplatte die Filme aufnehmen.
Ja, prima.
Dann wäre das halt auch über Kabel möglich.
Und hast du noch eine gute Webseite, die du nennen kannst, wo du jetzt primär da Informationen bezogen hast, die du gut findest?
Also ich bin meistens auf ihaveadreambox.com. Das Ganze halt immer mit Minuszeichen getrennt.
Mhm.
Und dort findet man eigentlich alle Informationen, die man so zum Einstieg braucht, weil doch die Fülle der Funktionen ist halt für einen Anfänger doch erstmal beachtlich halt und dort halt durchzusehen, das ist halt am Anfang sehr schwierig. Also das Handbuch ist dann soweit, dass man halt die Funktionen, die halt von Anfang an halt eingebaut sind, vernünftig nutzen kann. Aber wenn es dann halt wirklich weitergeht, halt irgendwelche Funktionen halt nutzen möchte, also man kann ja da zum Beispiel sich die E-Mails abrufen, da kommt dann halt ein kleines Fensterchen auf dem Bildschirm, wenn man eine neue E-Mail bekommen hat, während man gerade irgendwie das Mittagsmagazin guckt oder so. Man kann sich den Wetterbericht auf dem Fernsehbildschirm holen, man kann damit halt im Internet surfen.
Und wie stabil ist dieses Gerät?
Das ist immer abhängig von dem Image oder halt von, dass man da drauf hat. Also da kommen teilweise halt Images raus, die halt nicht wirklich stabil sind, halt, dass man wirklich auch mal ein, zwei Mal am Tag neu starten muss. Aber so eine Fehler werden dann auch relativ schnell wieder behoben, sodass man dann halt wirklich ein System hat, was über Wochen teilweise halt stabil läuft. Und ich sag mal, wenn ich halt nach vier Wochen mal die Box neu starten muss, das ist mir wirklich wert. Halt, wenn ich das mit anderen Standard-Satellitenreceivern vergleiche, halt die Funktionen, die halt dazukommen, die machen das alles wieder wett. Halt.
Hm. Okay, ja, die Webseite ist gerade down, wie es den Anschein hat, aber bei Google findet man noch was im Cache. Ja, danke erstmal.
Danke, Tobias.
Für deinen Beitrag.
Tschüss. 0331 70 97 110, Embedded Systems, bei euch im Haushalt. Berichtet drüber im Chaos Radio Fritz. Hallo, Florian.
Ja.
Ja.
Bin ich da? Bin ich auf Sendung?
Du bist genau. Total on air jetzt.
Ja, schön. Und zwar, ein Embedded System habe ich auch gehabt, beziehungsweise ist jetzt ein bisschen woanders hingewandert, und zwar eine Funkuhr.
Atomuhr.
Ja, wenn man das vielleicht so bezeichnen kann. Mhm. Also, die empfängt ja auch ein Signal und dann stellt die sich darauf ein.
Das ist jetzt wieder ein sehr grenzwertiger Fall. Also ja, ich würde es nicht zu den Embedded Systems als solches unbedingt zählen, weil man das alles mit fest verdrahteter Logik so lösen kann und auch tun wird in den allermeisten Uhren. Also sofern die Uhr jetzt nicht irgendwie unglaublich komplex ist und dir alle möglichen zusätzlichen Funktionen bietet, dann ist das eigentlich in der Regel fest verdrahtete Logik, also integrierte Schaltkreise, aber nichts, wo irgendwie Software drauf laufen würde.
Ja, ja, das Lustige ist nur, als hier im Keller, wo die mal hingen, war der Empfang halt so schlecht, dass die auf einmal so ein gewisses Eigenleben entwickelt halt. Die holen sich ja so zu unterschiedlichen Abständen ihre aus dem Funksignal halt stellen die sich und ja, die Uhr war dann halt mal verstellte sie sich mal und dann stellte sie sich wieder richtig, also es war sehr lustig irgendwie, dass das nicht so richtig funktioniert. Jetzt ist sie halt woanders und da geht sie dann halt.
Ja, das ist in der Tat richtig. Da kenne ich aber auch eine schöne Anekdote zu diesen Funkuhren. Aber es, ja. Ich habe ja mal bei Grundig gearbeitet vor einiger Zeit.
Als sie noch gab, meinst
genau, du? Genau, ja. Und da hatten sie auch mal eine Phase, wo sie Funkuhren produziert haben. Die sind ja hier in Deutschland, die man kaufen kann für diesen sogenannten DCF-77-Empfänger. Also das ist dieser 77 Kilohertz sendende Sender. Ich glaube, in der Nähe von Braunschweig steht der. Und die Uhren, die man kaufen kann, da kann man ja keinen, also in der Regel kann man da kein Offset einstellen. Also die nehmen einfach die deutsche Zeit. Wenn man die jetzt mit nach England nimmt und die Antenne so gut ist, dass man das Signal aus Deutschland noch empfängt, was wohl bei diesen Grundig-Teilen der Fall war, da hat jemand wohl seiner Mutter in England eine solche Uhr geschenkt und die hat halt immer die deutsche Zeit gehabt statt die englische, solange bis er dann die Antenne rausgerissen hat aus dem Gerät.
Sehr schön. Danke, Florian.
Ich habe noch eine Frage.
Na?
Und zwar kann man ja auch bei verschiedenen Elektroläden so kleine Mikrocontroller so sich selber kaufen und dann auch programmieren. Habt ihr da vielleicht einen Tipp oder so, was sich da so als Einstieg dann lohnt? Oder da gibt es ja so von verschiedenen Herstellern so, also Motorola habt ihr schon genannt, da gibt es auch noch so Atmel und
Texas. Ich denke, das hängt halt auch davon ab, was du genau damit machen willst. Ja, also die typischen Mikrocontroller, die du so kaufen kannst, also Atmel, AVR, die PIC oder was auch immer, das sind halt schon eher so die kommen zuerst der Elektroniker-Ecke. Also wenn du jetzt einfach irgendwie Hardware baust und da ein bisschen Intelligenz mit reinbasteln willst, dann sind so diese Atmels und die PICs sicherlich am beliebtesten. Auf der anderen Seite ist halt das Spektrum, dass man heute diese Consumer-Geräte wie diese DSL-Router und WLAN-Access-Points und so weiter, die sind auch zur Plattform geworden für Heimentwicklungen, weil sie so billig sind. Also teilweise 30, 40 Euro kriegt man die Teile schon. Das ist deutlich billiger als jedes Entwicklungskit von irgendeinem kleinen Popel-Atmel oder PIC-Mikrocontroller. Das sind halt eher das, wo die Software-Leute herkommen, ja, die können irgendwie programmieren, die nehmen dann so ein fertiges Consumer-Gerät und machen dann damit vielleicht noch was, aber
Hast du denn was Spezielles im Sinn, oder geht's ja... Ja,
ich beschäftige mich so ein bisschen so mit Röhrenverstärker und sowas und hat man halt so, am Anfang, wenn man das Ding halt anschaltet, müssen halt so mehrere Spannung halt hochlaufen und damit das alles schön langsam passiert, kann man das natürlich auch so über Kondensatoren bis sie sich aufladen und Z-Ionen so, man kann das Ganze natürlich auch, sag ich mal, über so einen Mikrocontroller machen, da schaltet man das Ding ein. Und dann schaltet er nacheinander das Ganze dann zueinander durch und ganz zum Schluss schaltet er den Lautsprecher ein. Und das wäre natürlich ein bisschen komfortabler.
Also du willst im Prinzip nur eine intelligente Steuerung eines relativ einfachen Systems haben.
Ja.
Und hast du da einen großen Preisdruck auch nicht, ne? Willst du ja eigentlich nur einen haben, ne?
Ja, also, ja.
Die Frage ist, wie groß darf dieses oder soll dieses Gerät sein? Willst du das noch mit ins Gehäuse bauen? Soll das ewig leben?
Also nicht so groß halt.
Ja, also da tut's, glaube ich, fast alles. Also da kommst du wahrscheinlich schon mit Picks, aber auch mit diesen Atmels zurande. Dann ist natürlich eben die Frage, wie sehr liegt einem die jeweilige Programmierung. Also gerade diese Picks und Atmels, die programmiert man halt doch noch nicht selten auch direkt in der Maschinensprache dieser Prozessoren, die sich eben unterscheidet von dem, was du auf dem PC hast. Es gibt natürlich auch schon sehr günstige Miniatur-PCs on a Chip. Das sind halt auch so Mikrocontroller, die fahren dann dein Betriebssystem deiner Wahl. Also in der Regel ist Linux da verbreitet, das ist aber schon, sagen wir mal, für so eine einfache Aufgabe der totale Overkill.
Ja, vor allem im Audiobereich würde ich halt doch schon sehr nachdenken, ob ich ein getaktetes, digitales, elektronisches Gerät damit in den Verstärker einbauen will. Weil, ich meine, dieser Mikrocontroller, den du in Betrieb nimmst, der ist getaktet, also der hat irgendeine Taktfrequenz, der gibt alle möglichen Störfrequenzen ab und wenn du den nicht echt sauber abschirmen kannst...
Der kann sich ja ausschalten danach wieder, der ist ja nur zum Einschalten.
Gut, wenn er nur beim Einschalten, dann könnte man ihn irgendwie auf Reset ziehen dann, ja. Aber das ist also was, wo ich mir schon, also gerade wenn ich einen Röhrenverstärker baue, wo ich ja dann doch schon wieder ein audiophiler Freak irgendwie bin, dann will ich da eigentlich keine digitale Elektronik haben, die mir da alle möglichen Frequenzen hineinrauscht.
Ein Handy daneben legen.
Das ist ungefähr. Na toll. Ja. Ja. Ja, okay, der Gedanke ist dann richtig, dann lieber konventionell machen. Ist vielleicht auch einfacher zu reparieren, wenn es mal kaputt geht.
Ja, hier im Irk kommt gerade noch der Vorschlag, du sollst doch einfach ein paar NE555 nehmen. Das sind sicherlich dir bekannte Timer-Bausteine, wenn du irgendwie Elektronik baust. So, genau.
Gelegenheit nochmal auf unseren Chat hinzuweisen.
Stopp mal, was ist das? Ich würde auch gerne was mit verstehen. Was sind das?
Na, das ist so ein integrierter Schaltkreis, mit dem man Timer-Funktionen realisieren kann. Okay. Also einfach sagen kann, ich will jetzt irgendwas haben, was eine Sekunde oder eine Zehntelsekunde oder 5 Sekunden oder irgendwas lang an ist und danach aus, solche Sachen.
Das ist auf jeden Fall ein cooler Hinweis, okay.
Ja, und das ist der NE555, das ist eben ein Standardbaustein, den eigentlich jeder kennt, der irgendwie mit so ein bisschen Digital-Elektronik mal gespielt hat. Oder ist ja gar nicht digital, aber mit Elektronik mal, ja.
Okay. Florian.
Okay, alles klar.
Besten Dank.
Ja, schönen Abend noch. Tschüss.
Dir auch, tschüss.
Ja,
tschüss. 0331 7097 110. Wo habt ihr denn so Embedded Systems in eurem Umfeld gefunden?
Ja, was wir auch... worauf ich gerne noch hinweisen möchte, wo das jetzt auch gerade wieder kam, der Chat. Also wir lesen hier mit im IRC auf Freenode, also im Freenode-Netzwerk. IRC.freenode.net ist da der Server und dort im Kanal Chaos Radio könnt ihr mit uns und vor allem mit allen anderen kundig diskutieren. Hier kommen immer sehr viele gute Ratschläge und auch die Leute, die jetzt hier gerade angerufen haben, sollen da ruhig mal reinschauen, weil da können sie noch mehr nachfragen und auch Links bekommen. Ihr, die hier alle mitdiskutiert, an euch auch nochmal die Bitte, vielleicht die wirklich interessanten Sachen, die hier aufkommen, dann auch nochmal mitzuprotokollieren in unserer Mitmachseite, die wir dann in der Wikipedia geparkt haben. Die ist immer sehr schön, weil man da immer sehr schön mit vorbereiten kann, die Sendung, aber auch vor allem sehr schön mit nachbereiten kann. Danach liegt das da alles rum. Den Link dazu findet ihr auf chaosradio.ccc.de.
Und interessante Beiträge gerne auch immer am Telefon 0331 70 97 110, denn in erster Linie machen wir ja auch Radio hier. Embedded Systems, das Thema im Chaos Radio auf Fritz am heutigen Abend. Und Moment, da, Reinhard aus Berlin ist dran.
Jo, hi. Ich möchte gerne mal zu Anfang eine ganz ketzerische Frage stellen, ob die ganzen Homecomputer, deren Hersteller nun leider im Laufe der Zeit vom Markt verschwunden sind, ob man die hatten ja ein Betriebssystem eingelegt ins ROM, ob man das heute als embeddedes Betriebssystem bezeichnen würde. Weil die Dinger liefen wunderbar.
Welche meinst du denn da jetzt im Wesentlichen? C64 zum Beispiel?
Nein, Atari und Commodore mit dem Mega STE, die Serie von Atari. Wenn ich, glaube ich, informiert bin, hatten die einen 256 Kilobyte ROM und da waren 196 oder so, da war das Betriebssystem mit drin und das war damals schon eine schwarz-weiß grafische Oberfläche mit drin.
Ja, die haben aber auch schon dann von Diskette gebootet.
Nee, die waren aus dem ROM. Und was mich dabei stört ist, oder sagen wir mal so, ich kann nur hoffen, dass auch bei den normalen Homecomputern...
Moment, dieses, wie hieß denn das? Geos oder wie hieß das? Nee, wie hieß denn diese Oberfläche?
Beim C64 hieß das dann Atari. Geos, aber das...
Nein, also bei Atari.
Müssen wir Amiga jetzt, meinst du jetzt?
Amiga war Commodore.
Ja.
Und es gab auch bei Atari als zweiter Hersteller einen Homecomputer, die Mega STEs zum Beispiel. Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber des Betriebssystems, aber wie gesagt,
das
war...
TOS heißt das. Genau.
Das war aber auch schon ein grafisches Betriebssystem. Würde man jetzt heutzutage dazu sagen, dass es ein embeddedes Betriebssystem war, weil es lief. Und vor allen Dingen, die Leute hatten keine Probleme mit den Viren, weil wenn sie das Ding ausgeschaltet haben, war die Kiste sauber. Ja? Heutzutage bin ich stinksauer, weil ich, wenn ich mit Multipler Sklerose arbeite, ich mehr Zeit dafür aufwenden muss, um Scanner und Trojaner oder irgendwas weiß ich was, also Utilities eigentlich, die meine Sache lauffähig solchen freihalten sollen, die ich erstmal auf eigene Kosten und Zeit updaten muss, ohne dass ich produktiv mit dieser Hardware arbeiten kann. Ja, und da ist jetzt die Überlegung auch wahrscheinlich hoffentlich etwas weiter gediehen. Es ist die Frage, dass ich das mal als Diskussion hier in die Öffentlichkeit tragen will, ob ich unbedingt Multiple Sklerose mit 1500 Treibern plus minus doppelt auf der Festplatte brauche, weil je mehr die Größe des Betriebssystems wird, desto größer, längere Zeit brauche ich natürlich auch, um die ganzen Sachen zu scannen.
Also hast du denn schon mal erwogen, von deinem Windows auf ein anderes Betriebssystem zu wechseln? Weil ich habe dieses Virusproblem nur nicht. Ich glaube, Harald, hast du ein Virus schon mal gehabt in den letzten Jahren?
Eigentlich noch nie.
Ich ja. Und zwar bis ich vor anderthalb Jahren meinen Windows-Rechner ausgeschaltet und nie wieder eingeschaltet habe.
Ja, nichtsdestotrotz ist es am Thema jetzt dann auch ein bisschen vorbei, jetzt hier über Viren zu unterhalten.
Nein, aber das ist doch eine ganz klare Sache.
Aber du hast in einem Punkt recht.
Festplatte habe.
Ja, lass uns doch auch mal sprechen.
Genau, wir antworten dir jetzt einfach mal so. Ja. Du hast ja gesagt, alte Computer gelten hier heute als embedded. Kann man schon sagen, es gibt heute Joysticks, da sind komplette C64 drin eingebaut. Die kannst du so direkt an den Bildschirm anschließen und fertig auch dort in diesem Joystick abgespeicherte Spiele spielen. Da kann man natürlich jetzt lange drüber streiten, ob das denn jetzt so im klassischen Sinne ein Embedded-System ist, ja oder nein, eigentlich schon, weil in dem Moment sind sie ja dann auch ganz dediziert für eine bestimmte Aufgabe und auch in so einem geschlossenen Gehäuse. Und insofern sieht man eben auch, wie die, ich sag mal so schön, die Konvergenz dort vorangeht. Das, was eben noch vor langer Zeit groß und schwer war und was man niemals sich vorstellen konnte, dass es an ein einzelnes Gerät passt, kriegst du halt heute in die Armbanduhr und so wird es auch mal weitergehen.
Ja. Also bei diesem Joystick im Speziellen, da würde ich natürlich sofort zustimmen, dass es ein Embedded-System ist, weil da kannst du ja wirklich nichts anderes damit machen. Bei den Ataris sehe ich das schon ein bisschen anders. Also natürlich Geräte mit dieser Rechenleistung würde man heute allenfalls vielleicht noch als Embedded-System bezeichnen, aber oder in Embedded-Systems einsetzen, die Technologie. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Computer, mit dem du selber programmieren kannst, mit dem du alle möglichen Dinge tun kannst. Das ist eigentlich ein General-Purpose-Device.
Ja.
Von daher, aber die Definition ist wirklich sehr schwierig. Wir haben da auch schon sehr lange diskutiert im Vorfeld. Da wird man auf keine eindeutige Festlegung kommen, aber ich denke, dass man alte Homecomputer nur weil sie alt sind heute als Embedded-System bezeichnen, das würde ich nicht zustimmen.
Gut, dann Anführungszeichen zwischendurch gesetzt. Gut, jetzt aber die andere Sache bei dem Embedded-System. Ich habe also den Eindruck, dass ja da nur vorrangig irgendwelche abgespeckten Linux-Distributionen als Embedded-Systeme versteht. Ich meine, es gibt eine Vielzahl leider aus dem angelsächsischen Raum kommend Betriebssysteme, echtzeitfähig und. Ja. Geht denn eure Diskussion heute Abend noch auch dazu über?
Sicher. Auf der Liste hier.
Wir haben ja auch schon mit dem Getränkeautomaten angefangen und da wüsste ich nicht, dass es da mittlerweile welche gibt, wo Linux drauf läuft, sondern es ist eben auch ein Embedded-System. Also das über Telefone gesprochen und so weiter. Also es ist keine Linux-Sendung, um dich zu beruhigen.
Reinhard, wir kommen dann auch noch auf die Punkte. Vorher müssen wir noch mit ein paar anderen telefonieren. Ich danke erstmal für deinen Anruf.
Jo, bitte.
Okay, mach's gut, tschüss.
Also er hat
guten Abend.
Nur kurz, es ist schon ein interessanter Punkt und sollten wir auch gleich nochmal drauf kommen, so die Betriebssysteme, die halt da so gängig sind in diesem Embedded-Markt, weil da spielt sich natürlich was sehr Interessantes ab. Früher war Embedded DOS.
Also, naja. Ganz am Anfang
war das irgendwas. Da war
kein Betriebssystem.
Aber das erste Betriebssystem, was sich überhaupt durchgesetzt hat auf Embedded-Systemen und was auch sehr, sehr, sehr weitgehend eingesetzt wurde, war DOS. Und da hat Microsoft auf jeden Fall auch ordentlich Geld mitverdient. Mit DOS, zu einem Zeitpunkt, als man das schon gar nicht mehr geglaubt hat, dass man damit noch Geld verdienen kann. Und jetzt gibt es einen ganz starken Trend hin zu Open-Source-Systemen. Vor allem natürlich Linux, aber auch NetBSD und OpenBSD spielen da eine interessante Rolle. Aber es gibt auch ein paar kommerzielle Anbieter, die dort verbreitet sind. Vor allem sowas wie VxWorks und QNX findet da noch Verbreitung. Und so ein Mars Rover zum Beispiel, diese kleinen Mobilchen, die da oben auf dem Mars rumfahren, die haben halt, kann man im Prinzip auch so, die haben halt auch solche Mikrocontroller, also sehr stromsparendes, strahlenresistentes Material, also ist auch sehr Special Purpose alles. Und die fahren auch solche kleinen Betriebssysteme und nicht Linux.
Ja, vielleicht ein Punkt auch noch auf den letzten Hörer, beziehungsweise auf das, was er erzählt hat, dass das eben damals im ROM gespeichert war und so weiter. Und dass dadurch eben keine Anfälligkeit für irgendwelche Viren oder Exploits oder sonstiges da wäre, das ist natürlich schon auch ein bisschen ein Trugschluss. Man stelle sich nur vor, eben in dem ROM ist ein Fehler, das kann ich nicht updaten, das ist vom Hersteller vorgegeben und da wäre ein Bug drin und der würde bekannt werden, dann kann ich überhaupt nichts gegen den Bug tun. Hingegen bei modernen Systemen, wo ich Software updaten kann, da habe ich überhaupt die Möglichkeit, diese Bugs zu beheben.
Ist nicht jetzt gerade so ein MP3-Player mit Virus-mäßig ausgeliefert worden? Ja, wie hieß er noch gleich?
Das war doch gerade auch. Sehr schön, such's mal raus, wir telefonieren weiter. Andreas aus Berlin. Andreas? Nee, Andreas ist nicht mehr da. Schade eigentlich. Jan aus Bremen.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, ich habe zwei Sachen. Und zwar zum einen hat meine Mutter eine neue Waschmaschine. Mhm. Und die hat noch genauso nah zwei Knöpfe und einen Drehschalter und ein großes LCD-Display drin. Ja. Die wird also komplett über so einen Programmwahlschalter bedient. Mhm.
Ich habe auch eine neue Waschmaschine, da ist es genauso, ja. Da steht sogar drauf, wie lange die noch braucht, ne?
Ja, genau.
Und das
genau.
ist dynamisch. Also es ist nicht so, dass sie sagt, okay, 40 Grad schleudern, eine Stunde 30, sondern der passt das an. Der merkt zwischendurch, oh Moment, ich bin schneller.
Hm. Zack. Das ist bei meinem Trockner auch so, super, ja.
Ich warte nur drauf, dass da irgendwann mal ein Fehler passiert, weil ein normaler Servicetechniker kann einem da ja nicht mehr helfen. Da muss man doch wirklich an die richtige Werkstatt sich wenden, also an den Hersteller im Endeffekt.
Sicher, ja, das ist das gleiche Problem wie bei den Autos, ja, also der typische Kfz-Mechaniker, ich möchte da jetzt niemanden zu nahe treten, aber das ist halt ein Mechaniker und selbst wenn der die Elektronik von der elektrischen Seite noch versteht, dann hört es bei der Software doch in der Regel auf und alles, was die dann noch machen, ist eben austauschen und wenn da tatsächlich die Software einen Bug hat, dann muss der Hersteller ran. Der Hersteller weiß es wahrscheinlich meistens auch nicht, weil der das wieder nur woanders eingekauft oder lizenziert hat. Dann muss da das die ganze
komplette Elektronik rausgerissen und neue reingesetzt wahrscheinlich.
Ja, aber wenn es ein Softwarefehler ist, dann musst du das Problem ja hoch eskalieren zu dem Entwickler, der das stimmt. Irgendwann mal verbrochen hat, das System.
Ja, das Problem kenne ich auch. Also mein Vater hat eine E-Klasse und die hatte vor einem Dreivierteljahr mitten in der Walachei einen Totalausfall. Das hat sich schon vorher mehrfach angedeutet. Da blinkte halt immer mal so eine Kontrollleuchte auf. Aber der Wagen fuhr halt noch, war dann mehrfach in der Werkstatt. Die haben das Problem aber wohl nie endgültig behoben, wohl aufgrund dieser Tatsache, dass sie es selber nicht richtig hingekriegt haben. Und auf einmal stand der Wagen halt mitten in der Walachei und da kriegt man halt einfach mal keine Vertragswerkstatt.
Ja, ja. Das
und,
ist...
Naja, eine unglückliche Sache. Also,
war bei meinem Vater auch, der hatte ein Ford Focus und da bist du gefahren und irgendwann sind sämtliche Anzeigen angegangen, für eine Zehntelsekunde sofort wieder aus, das Licht ist ausgegangen und sofort wieder an. Und das ist also wirklich in so einem Sekundenbruchteil alles passiert, dass du im Auto gesessen hast und gedacht hast, war da gerade was? Das war richtig hart. Ich meine, wenn dir das mal irgendwie auf einer abschüssigen Straße passiert und du gerade bremsen musst und...
Tja.
Ja, ABS und Konsorten. Ich frage mich dann nur, was bei Steer by Wire kommt. Also wenn die Steuerung dann auch noch über Draht etc. erfolgt,
ja.
Wie das zum Beispiel beim neuen Airbus und so weiter der Fall ist. Ich meine, gut, da habe ich ein bisschen mehr Vertrauen, aber ist halt auch so eine Sache, wo man vielleicht mal drüber nachdenken soll.
Wollen die das wirklich in ihre Autos einbauen irgendwann mal?
Früher oder später, also, klar.
Das kommt jetzt im Flugzeug, das wird sicherlich auch an den Autos kommen. Das ist halt irgendwann preiswerter. Ne? Du brauchst ein System und das kannst du eben.
Ja,
wie mit den Motorsteuerungen.
Ja, stimmt.
Mit den Waschmaschinen, da finde ich eben auch wieder schön, wie man das verfolgen kann. Also wenn man so ein bisschen unterschiedliche Waschmaschinenmodelle über die letzten Jahrzehnte oder Jahre sich eben anschaut. Das waren halt dann am Anfang so mechanische, elektromechanische Wahlschalter mit unglaublich vielen Kabeln dahinter und einem Motor, der diesen Schalter gedreht hat und diese ganze Mechanik. Und da ist dann tatsächlich einfach der Kostengrund ein Faktor, warum man jetzt eben auf integrierte Elektronik und auf Embedded Systeme geht. Ja. Das ist einfach, man kann diese ganzen Kabel sparen, die ganze komplexe Mechanik braucht man nicht, man braucht nur noch irgendwie ein paar Up-Down-Taster oder vielleicht ein Touchscreen oder irgend sowas. Alles viel billiger. Als diese komplexe Mechanik, die dahinter steckt.
Nur die Waschmaschine wird nicht billiger, ne?
Ja, das ist ja nicht im Interesse des Herstellers. Ja, der will ja nur seine Produktionskosten verringern, aber doch nicht den Kunden.
Ach, Entschuldigung, ich war gerade naiv.
Ich glaube, das hier übrigens...
Es ist ja eher noch im Interesse des Herstellers, wenn er den Service an sich bindet, nicht? Also, wenn er dafür sorgt, dass ein Reparaturauftrag auch garantiert bei ihm landet.
Stimmt allerdings. Jan, danke für deinen Anruf.
Ich danke.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Chaos Radio 105 und Embedded Systems ist unser Thema heute Abend. Wir haben auch einen Anrufer, der das liest sich sehr seltsam, was ich hier auf dem Bildschirm stehen habe. Thomas aus Würzburg.
Ja, hier.
Du baust was?
Erstmal einen schönen guten Abend an das ganze Chaos-Radio-Team und an den Harald.
Ja, Mahlzeit.
Hi. Ja, ich wollte ein etwas eigentümliches Embedded System vermelden. Und zwar geht es dabei um Deutschlands ersten Pico-Satelliten. Das ist ein CubeSat, der ist 10x10x10 cm groß.
Und Moment, stopp. Pico-Satellit heißt Satellit in Umlaufbahn schießen, sehr, sehr klein, richtig?
Ja, 10x10x10 cm.
Soll auch geschossen werden in Umlaufbahn?
Wird er am 27. September.
Nee, wie?
Ja, 27. September.
Ja, aber auf welche Weise?
28 Tagen.
Ja, auf welche Weise? Hast du da mal eine URL, bitte?
Das ist, wenn du CubeSat Uni Würzburg einfach mal googeln.
Auf welche Weise schießt du den hoch?
Die Russen machen das. Der wird in einer russischen Rakete, das hat sich jetzt auch mehrfach verzögert, weil die letzte Rakete von demselben Typ hat dieses Sirius-Projekt von den Russen ins Sand gesetzt und daraufhin wird jetzt die Rakete nochmal überholt, mit der unser Satellit hochkommt. Und da wird der Satellit hochgeschossen und auf diesem Satellit befindet sich ein Microlinux. Da ist ein H8-Prozessor drauf mit Microlinux, der macht das gesamte Housekeeping und das ganze Geraffel und was halt so auf dem Satelliten so anfällt. Der ist jetzt
Uwe 1, ja?
Was? Heißt
Uwe 1?
Ja, genau, Uwe 1.
Uwe 1, University of Würzburg's Experimental Satellite 1. So heißt dieses Gerät, sieht ganz putzig aus. www.7.informatik.uni-würzburg.de/cubesat.
Ja. Ja. Und was macht dieser Satellit dann?
Der Satellit ist erst einmal, primär ist der Satellit erstmal in der Umlaufbahn. Also es gibt kaum eine, es gibt auf diesen Satelliten jetzt momentan keine wirklich sinnvolle Nutzlast. Es sind ein paar Thermometer oben, es ist ein bisschen Spannungsversorgung, es ist die Funktechnik da, es wird eben ein Linux oben sein, was eine IP-Verbindung baut. Sinn des Satelliten ist auch, nachdem also das ein Lehrstuhl für Informatik ist, ist nicht etwa den, also ja, ist auch den Satelliten zu bauen, der ist übrigens auch da komplett gebaut worden. Mit dem Satelliten soll hauptsächlich Kommunikation über IP getestet werden. Das heißt, es geht darum, dass der Satellit zum Beispiel von verschiedenen Bodenstationen empfangen wird und dann ein Roaming gemacht werden kann, sodass zum Beispiel das endgültige Ziel der ganzen Aktion sieht so aus, dass letztendlich der Forscher, der seine Nutzlast in einem solchen Satelliten hat, wenn das Ganze höher integriert ist und eben dann noch Platz für eine Nutzlast ist irgendwann mal, dann kann der Forscher einfach von seinem Schreibtisch aus seinen Satelliten pingen, braucht sich keine Gedanken drüber zu machen, wo der gerade ist. Wenn der einfach von irgendeiner Bodenstation in Hör- oder Sende-Empfangsreichweite ist, dann kann er den erreichen. Mhm. Das ist jetzt also dieses spezielle Projekt, um das es da geht.
Was habt ihr da so für Technik im Einsatz?
Das ist ein Funkgerät, ein PR430. Wenn das was sagt, den Amateurfunkern tut es wahrscheinlich. Das ist modifiziert. Vielen Dank dafür auch an Stefan Reimann, der das gemacht hat, falls er das hören sollte oder mitkriegen sollte. Das sendet und empfängt auf 70 Zentimetern. 437,505 Megahertz ist die Frequenz für Amateurfunker. Darin eingebaut ist auch ein Softmodem, das heißt, es ist eigentlich schon wieder ein Embedded System. Da ist also ein Embedded System im Embedded System. Und ansonsten ist ein CPU-Board, da ist ein H8-Prozessor, 16 Megabyte RAM, ein bisschen Flash, was man so braucht.
Was man so braucht, wenn man Pico-Satelliten...
Ja, wenn man da Linux drauf haben möchte, wenn man IP-Stack-Parameter testen möchte, wenn man vielleicht auch mal ein Programm hochladen möchte und so weiter.
Und kann man den auch noch irgendwie updaten, nachdem er in Orbit geschossen wurde?
Theoretisch geht das, wir können den oben flashen. Allerdings werden wir das erstmal nicht machen.
Weil es sicher?
Ist habt ihr denn so einen winzig Antrieb denn gebaut, um
nein,
das Ding
nein,
in Orbit zu halten?
Der Satellit ist antriebslos. Also das ist, der Satellit kann sich lediglich mit Hilfe von Magneten im Erdmagnetfeld ausrichten. Das ist auch sehr geschickt, weil dann ist nämlich die Antenne auch überhaupt irgendwie ausgerichtet.
Respekt.
Und also wie gesagt, das da oben zu flashen ist vielleicht nicht so geschickte Idee, weil irgendwann müssten wir dann einen Space Shuttle hochschicken, so hier habt ihr dann einen JTAG-Adapter, wir müssen also das vielleicht machen wir das. Also wir haben natürlich auch schon Bugs in unserer Software gefunden, der Satellit ist seit Weihnachten in Russland und wir haben jede Menge Softwarefehler, also nicht jede Menge, aber wir haben den einen oder anderen Software-Bug gefunden und haben jetzt quasi keine Chance mehr, die Software abzudaten. Und für einiges gibt es natürlich Workarounds. Also die Missionslaufzeit ist ein halbes Jahr oder so, aber wenn der Satellit länger leben sollte, werden wir das vermutlich mal versuchen, ja.
Na dann, viel Glück.
Ja, ich denke mal, dass es vielleicht am KNF-Kongress oder so, dass wir da vielleicht auch noch das ein oder andere Wort zu dem Thema sagen werden. Schauen wir mal.
KNF-Kongress?
Da weiß jetzt nur der Harald, was mit anzufangen. Aber er kann ja nochmal Werbung dafür machen. Vielleicht interessiert es ja jemand.
Für die wenigen Zuhörer aus Franken, die hier anwesend sind, gibt es einen Kommunikationsnetz-Franken-Kongress. Der ist immer im November jeden Jahres. Und da
Ich könnte auch überlegen, einen Vortrag einzureichen für den 22. Chaos Communication Kongress, den ich an dieser Stelle nochmal bewerben möchte, Ende des Jahres, www.ccc.de/Kongress/2005. Da ist auch gerade der Call for Papers draußen und bis zum 1.10. darf auch noch fleißig eingereicht werden. Und alles, was lustig und interessant ist, hat ja eine Chance, angenommen zu werden.
Ja. Tja, Thomas, hin.
Was? Nochmal?
Hin. Chaos Communication.
Ja, schauen wir mal, wenn ich da Zeit finde und so. Was ich gerade noch sagen wollte, abschließend vielleicht, zu dem Thema Embedded Systems, was für einen Sinn hat das Ding da drin, mag man sich vielleicht fragen. Der Sinn ist ganz einfach der, dass der Einsatz von einem Betriebssystem, von eben Linux, von dieser ganzen Embedded System Technik, die Entwicklungszeit und auch die Komplexität der Entwicklung zu einem normalen 0815 Satelliten, wie er jetzt in klassischer Technik, diskreter Elektronik, vielleicht aufgebaut würde, massiv verkürzt und massiv vereinfacht. Natürlich unter dem Zugeständnis an vielleicht eine Zuverlässigkeit. Vermutlich ist dieses Embedded System, was wir nicht haben oder was wir haben, nicht so zuverlässig wie ein diskret aufgebauter Satellit. Aber ein diskret aufgebauter Satellit würde niemals in 10x10x10 Zentimeter passen. Man kann da eben dann mithilfe der Embedded Systems Technik eine gewisse Zugeständnisse machen, gewisse Kompromisse eingehen.
Was kostet euer Gerät so?
Der Satellit, das weiß ich nicht, das ist ein Einzelstück. Also nee. Der ist so, was für die
Nur Materialien von den Bauteilen her, meine ich jetzt so, vom Materialwert.
Von den Bauteilen her, also das CPU-Board und die Stromversorgung kann man wahrscheinlich für unter 100 Euro nachbauen.
Aber das ist nicht der ganze Satellit.
Nee, der Satellit ist dann noch, ich sage halt die Stromversorgung, es kommen zum Beispiel noch Solarzellen dazu, die haben eigentlich gar keinen Preis, weil das sind irgendwelche Test-Solarzellen mit extrem hoher Effektivität, weil man ja sehr, sehr wenig Fläche hat auf so einem kleinen Satelliten. Also irgendwie 3- oder 4-Schicht-Solarzellen, die mit Spezialkleber aufgetragen sind, was weiß ich noch was alles. Also ein Preisschild kann ich an den Satelliten so jetzt nicht dranhängen.
Aber so niedriger Stromverbrauch ist sozusagen bei euch auf jeden Fall ein Thema. Ja,
das ist ganz wichtig. Also wir haben auch die CPU und die ganzen Geschichten danach ausgewählt. Also ich hatte irgendwie mal eine Liste mit 150 CPUs, die in Frage kommen. Und dann haben wir erstmal alles, was über 20 mA gebraucht hat, rausgestrichen. Und dann haben wir weitergeguckt.
Und was ist das jetzt? Da muss ich nochmal fragen. Was hier steht, H8S CPU.
Ja, das ist eine CPU-Serie von Hitachi.
Ja. Ah ja, von Hitachi.
Und da haben wir uns eben aus der Serie eine CPU rausgesucht. Die Bedingung war, dass wir ein Linux oder ein Micro-Linux jetzt in dem Fall drauf laufen haben können und dass es eben den Satellitenanforderungen gerecht wird. Also was wir zum Beispiel nicht haben wollten, ist, dass Flash in der CPU eingebaut ist, weil der Flash Speicherbaustein muss speziell geschützt werden im Weltraum. Und wenn das in der CPU der Fall ist, dann muss man diese Abschirmung, dieser kleine Bereich, der abgeschirmt ist mit dem Flash Speicher, größer machen, sodass er auch die CPU abdeckt. Und diese Abschirmung braucht ja Platz.
Ja.
Also da waren gewisse Anforderungen natürlich an die ganze Elektronik, geringer Stromverbrauch, so gesagt Schichten wie Brownout Detection und so weiter, was da halt technisch noch dazu kommt. Und
kannst du
so
das nochmal sagen? Brownout Detection?
Ja, das bedeutet nichts anderes, als dass dass die CPU auch sauber wieder hochkommt, nachdem irgendwelche Spannungsschwankungen in der Stromversorgung da waren.
Mhm.
Also es kann ja in so einem Satelliten durchaus mal vorkommen, wenn irgendwie die Batterie kaputt ist oder der Orbit gerade ungünstig, dass ich mal nicht genug Spannung habe, um das Ding um das System aufrechtzuerhalten, und dann muss natürlich die CPU sauber wieder hochkommen. Manche CPUs tun das ohne externe Reset-Schaltung, manche CPUs brauchen dazu eine. Das ist dann eben diese Brownout Detection, und auf solche Geschichten muss man natürlich achten.
Ja, super.
Ein 10x10x10 Zentimeter großer Satellit. Das ist so ziemlich das Verblüffendste, was ich seit langem gehört habe.
Ja, es gibt ein bisschen kleinere sogar noch. Also,
bitte.
Ja,
mein Gehirn ist jetzt schon überfordert.
Wir schießen ein Handy in den Orbit.
No.
Ja, das könnt ihr auch machen. Wir hatten uns das sogar mal überlegt. Super. Also wir hatten uns am Anfang sogar überlegt, einfach ein PDA oder ein Handy zu kaufen, das Display und den Kram wegzuschmeißen und quasi die Elektronik im Satelliten zu verwenden.
Und?
Wurde aber verworfen, weil wir das nicht gescheit montieren können und weil wir damit durch die Vibrationstests und so weiter nicht gekommen wären.
Thomas, der Laie wundert sich, also ich, und der Fachmann staunt, das sind Harald und Tim. Sag nochmal, wann das Ding hochgeschossen wird.
27. September.
Viel Erfolg dann.
Dankeschön.
Womit geht das Ding hoch?
Mit einer russischen Rakete in Baikonur.
Super. Vom Super. Kosmodrom. Fein. Ja, vielen Dank, Erfolg beim Würfel.
Ja, das ist ja jetzt nicht mehr Licht, nicht mehr.
Gott würfelt nicht.
Quasi. Würfel werfen.
Ja.
Großes Kino. Vielen Dank für deinen Anruf, Thomas.
Ja, gerne.
Tschüss, mach's gut. Tschüss. Chaos Radio 105.
Interessanter Trend. Also so kleinere werdende Satelliten, das ist ja auch in der ganzen Weltraumtechnik und überhaupt Embedded-Technik und diese Reliability-Geschichte ist gerade natürlich in der Weltraumtechnik ein echtes Thema. Also die ersten Embedded-Systeme wurden unter anderem auch bei den Mondlandeprojekten, Apollo-Mondlandeprojekten eingesetzt. Dieser Lunar Lander, der auf dem Mond aufgesetzt ist, war im Prinzip schon von so einem Embedded-Prozessor ganz einfacher Natur, aber eben schon intelligent gesteuert, weil die konnten ja nicht über diese lange Strecke in irgendeiner Form eine Fernsteuerung machen. Trotzdem brauchte man eben auch etwas, was sofort reagiert, was also auch die Astronauten selber nicht hätten tun können. Und das ist eben genau der Moment, wo man so intelligente Steuerungen verwendet. Und der erste, daran erinnere ich mich immer gerne, der erste Prozessor, den ich überhaupt selber mal so direkt programmiert habe, der im Prinzip so als Embedded-Prozessor auch verwendet wird, das war dasselbe Modell, was auch in der Voyager mittlerweile unser Solarsystem verlassen hat. Also da ist halt auch so ein Prozessor drin und der wurde halt deshalb ausgewählt, weil er eben, daran wurde ich eben gerade erinnert, wo er das gesagt hat, weil er eben geeignet war, diese starken Kosmosstrahlungen auszuhalten. Also auch wie das ist der? Wiederum, das war der RCA 1802.
Lang ich habe jetzt gerade die Geigen nicht da, aber spielen wir das nächste
Mal. Chöre. Ich brauche noch eine Chortaste.
Ja, Embedded Systems, das Thema im Chaos Radio 105. Und Tom aus Berlin, der entwickelt selber solche Sachen.
Genau, ich bin natürlich auch umgeben von so einem Zeug. Ich habe auch so ein PDA und ich habe so einen MP3-Player. Aber ich wollte nur sagen, also wer sich damit genauer beschäftigen will und mal ganz unten anfangen will, es gibt ein wirklich tolles Buch von dem Andreas Roth. Das nennt sich das Mikrocontroller-Kochbuch. Da wird einem so richtig von Grund auf ohne Betriebssystem, ohne große auch PC-Kenntnisse beigebracht, wie man sowas programmieren kann.
Ja, das ist so die, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist so ein bisschen die Elektroniker-Schiene sozusagen, also der Zugang zu der Materie für Leute, die einen Elektronik-Hintergrund irgendwie haben. Sich damit auskennen, die werden sicherlich auf solchen Systemen irgendwie gut einsteigen können.
Ja, also ich fand das Buch halt unglaublich klasse, weil ich damals noch nicht so viel Erfahrung mit dem PC hatte und man kann es wirklich lernen und man lernt dann auch, also klar, wenn du irgendein Programm in C schreibst irgendwo, da kommt irgendwann ja am Ende Maschinencode raus, aber so richtig genau, was passiert, kapieren wenige Leute. Und wenn du so ein Buch mal durchgeackert hast und damit rumexperimentierst hast, dann weißt du auch, was in deinem PC so funktioniert und abläuft. Und dann weißt du auch, wie komplex die ganze Sache werden kann. Also wenn man nun mal irgendwie so einen C10-Zeiler nimmt und dann irgendwie mehrere Ks an Maschinencode rauskommen und du einfach nur wolltest, dass der irgendwie auf dem Balkon irgendwie deine Pflanzen überwacht und gießt, wenn es notwendig ist und du das dann halt in 100 Zeilen Assembler selbst schreiben kannst, dann weißt du, was da auch für Schrott bei rauskommen kann.
Aber da gibt's doch diese komischen Kügelchen, diese.
Ja, aber die zeigen mir ja nur, wann Zeit ist zu gießen und die machen es nicht.
Die gießen ja nicht automatisch.
Genau.
Ja, also gut, so. Dann nimmst du eben eine Wasserflasche, machst sie voll Wasser und stopfst sie umgekehrt in die Erde. Und wenn die Erde trocken wird, sickert Wasser nach.
Ja, und wenn die Flasche leer ist?
Wenn du in 4 Wochen... Ihr seid immer so kleinkrämerisch, seid ihr manchmal.
Wenn man 4 Wochen im Urlaub ist irgendwo und einfach ein weiß ich nicht, 80-Liter-Tank auf den Balkon stellen kann, dann ist das schon ein schöner.
Ja, ist ja gut.
Nein, außerdem, also mein, also nicht Spezialgebiet, also was ich völlig faszinierend finde, was man auch schon mit Assembler, wenn man ein bisschen fit ist und wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt, was man dann wirklich tun kann. Also ich habe diverse autonome mobile Roboter hier, die so irgendwas tun oder auch nicht.
Wie
also,
irgendwas was?
Na, ich habe vor ungefähr, als ich hier in eine neue Wohnung gezogen bin, vor 12 Jahren, war die ziemlich groß und da habe ich gedacht, Staubsaugen will ich die einfach nicht, macht mir Stress. Und dann habe ich so einen Staubsauger, der selbstständig staubsaugt. Also gibt es mittlerweile auch von der Industrie und alles, aber das tut ja einfach.
Du hast dir sowas selbst gebaut?
Sowas kann man machen, ja.
Wahnsinn. Hat es funktioniert?
Also, bitte?
Hat es funktioniert?
Das funktioniert. Das funktioniert zwar, also sagen wir mal so, es funktioniert insoweit, als dass er durch die Gegend fährt, selbstständig in die Ladestation fährt, sich auflädt. Was nicht so toll ist, ist so diese ganze Mechanik dabei. Also du musst dann irgendwie schon, also ich habe so einen einfachen Handstaubsauger fürs Auto darauf geschraubt und der saugt halt nicht so effektiv, wie wenn du mit so einem Profi-Staubsauger, den du überall bei kaufen kannst bei Karstadt.
Wo willst du auch die 1600 Watt herbekommen, wenn du dich vom Akku speist?
Naja gut, der kann ja alle 5 Minuten meinetwegen an die Ladestation fahren. Also das wäre nicht so das Problem, denke ich mal. Also das irgendwie, also entscheidend
ist... Muss er nur seine Ladestation auch finden.
Ja, die findet er ja. Der weiß ja, wo er ist so ungefähr und den Rest orientiert er sich dann per Laser. Also da gibt es 2 Laser, die sagen ihm halt 2 Koordinaten, er muss bloß den Raum finden und dann kriegt er schon irgendwie hin. Nee, aber entscheidend ist nicht so sehr, dass das Ding nachher einem wirklich Arbeit abnimmt, sondern dass man das wirklich, also wenn du was in Assembler programmierst, dass du völlig blickst, was da drin passiert.
Ja.
Das finde ich so das Faszinierende. Wenn ich in C, Basic oder was es auch immer für Programmiersprachen gibt, diese Hochsprachen Programm schreibe, dann tut das auch. Aber ich weiß halt nicht 100%, was innen drin funktioniert. Und damit, also habe ich immer, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schreibe eher ein Programm in Assembler als in einer Hochsprache und ich traue mich auch nicht so richtig an irgendeinen DVD-Player den aufzumachen, um da irgendwas zu verändern, weil das mir alles viel zu hoch ist. Auch diese Anleitung, die ich da im Internet finde, da wird halt nur gesagt, mach dies, mach jenes und dann geht das schon. Oder spiel Linux auf deine D-Box und so, aber ich weiß ja nicht, was passiert.
Da musst du mal ausprobieren, dann weißt du das auch.
Ja, dann, aber da, ich möchte halt wissen, was passiert. Und da kann ich nur jedem empfehlen, der sich wirklich mit Embedded Systems befassen will, wirklich bei Assembler anzufangen.
Ja, vielen Dank, Tom.
Richtig. Ja?
Und eine gute Nacht noch.
Sie auch, danke.
Tschüss. Tschüss.
Also das Buch, was er erwähnt hat, ist speziell für MCS 51, was wiederum eine andere Bezeichnung von Intel ist für die 8051 Prozessorserie. Das ist eine recht verbreitete klassische Prozessorserie für Embedded-Prozessoren. Heutzutage gibt es natürlich auch noch sehr viel weitere sehr erfolgreiche und verbreitete Prozessortypen. Also gerade in diesen DSL-Routern heutzutage findet man eher MIPS und ARM-Prozessoren, teilweise halt auch schon komplette PCs, also die auch tatsächlich denselben Instruktionssatz haben wie so ein normaler Desktop-PC, also Mikrocontroller, die quasi letztlich dasselbe machen. Da gibt es verschiedenste Hersteller, AMD baut sowas, andere auch. Und ist letztlich egal. Also ich finde diesen Ansatz mit Assembler und ich gehe jetzt wirklich bis ganz nach unten, finde ich okay, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite macht es auch durchaus Sinn, in Hochsprachen zu programmieren, wenn man das kann. Da geht einem jetzt nicht so viel verloren. Wenn man mit sowas ganz Einfachem arbeitet, wie diesen PIX und den Atmel-Prozessoren, die vorhin im Gespräch waren, da möchte man das eigentlich auch tatsächlich auf dem
Niveau. Auch 8051 ist was man noch gut irgendwie so von Hand in Assembler irgendwie handhaben kann. Sehr übersichtlich, aber wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich zu größeren Prozessoren hingehe, einfach weil ich mehr Leistungsfähigkeit brauche, dann will ich nicht alles irgendwie, also das ist dann auch nichts mehr, was ein Mensch alleine irgendwie schaffen kann. Dann will ich nicht alleine jedes einzelne Bit irgendwo hinfummeln, sondern dann nimmt man eben Hochsprachen. Und die Argumentation mit Assembler und dergleichen, die gilt genauso für, sagen wir, Betriebssystementwickler am PC, ist es genau das Gleiche. Ja. Also wer tatsächlich irgendwie im Linux-Kernel oder in einem anderen BSD oder was auch immer in irgendeinem Betriebssystem selber etwas entwickeln will, also nicht auf dem Betriebssystem, sondern in dem Betriebssystem, der wird nicht umhin kommen, auf sehr niedriger Ebene zu verstehen, was die Hardware da tut und eben mal zu gucken, was für Assembler spuckt denn der Compiler eigentlich aus am Ergebnis. Aber gut, also Embedded Systems.
Ihr Chaos Radio 105. Es geht um Embedded Systems und Andreas aus Berlin versucht es nochmal. Andreas.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hallo.
Ja, ich hätte zum Thema Beitrag hätte ich zu liefern, zwar nicht ganz so stark wie der junge Mann mit dem 10x10 cm Satelliten, das war ja schon echt der Knüller. Ja, ich hätte jetzt mal so so rein theoretisch die Spekulation, wie weit eigentlich die Cache-Karten gehen werden.
Was?
Oder die Karten mit den kleinen Transponders und sowas, ne? Das ist ja nun auch wirklich hochinteressant, ob man sich da später noch, ob man sich in der Zukunft noch sicher sein kann, nicht überall unter eine Art Kontrolle zu fallen, ne?
Da bringst du natürlich jetzt ganz viele Themen auf einmal auf. Auf der einen Seite ist natürlich der Hinweis schon mal sehr, sehr gut. Auch diese Chipkarten kann man im Prinzip als Embedded Systems begreifen, weil da ist halt auch ein Prozessor drauf. Die können ja schon so richtig Kryptografie und die reagieren ja auch auf explizite Anfrage.
Genau, 4 Megahertz ist ja auch nicht so wenig, so wie früher die 286ers, ne?
Genau, da war mein C64 nicht so schnell wie diese Chipkarten heute.
Also auch wenn man sich diese typische Chipkarten ansieht, was zum Beispiel die Gesundheitskarte im österreichischen Gesundheitswesen, die eingeführt wurde seit 1.1. dieses Jahres, das ist also eine richtige Prozessor-Chipkarte, ist ein komplettes Embedded-System, das hat hardwarebeschleunigte Kryptografie, da ist ein Betriebssystem drauf, es ist wirklich ein kompletter Rechner in einer Karte drin.
Genau.
Ähnliches wird uns blühen ab Oktober, wenn es denn klappt, mit unseren neuen biometrischen Reisepässen. Da sind also auch Embedded-Systeme drin. Es ist also letztendlich ein Mikrocontroller, der da drin ist, mit dem Funkinterface, also diese RFID-Geschichte. Ebenfalls mit Hardware-Kryptographie, mit eigenem Betriebssystem, mit Berechtigungsmanagement, also man hat da wirklich ein Permission-System, je nachdem, was genau jetzt für ein Controller zum Einsatz kommt, aber auch mit Memory-Management-Unit und also was man von großen Systemen kennt, ist dort alles in den Karten drin. Das heißt also, wir werden in Zukunft, wenn wir unseren Reisepass zücken, unser Embedded-System aus der Tasche nehmen.
Aus der bleiverkleideten Tasche.
Zur Sprache bringt, dass mich das irgendwie so ein bisschen besorgt. Ne, weil man weiß ja nicht jetzt, was daraus alles so gesammelt wird. Also jetzt mal ganz schwach gesagt, also man wird ja einfach kontrolliert und das weiß man ja eigentlich schon seit langem. Und von daher wollte ich es einfach mal zur Sprache bringen, dass das doch auch irgendwie doch mal ein bisschen in Betracht gezogen werden muss, dass man doch wirklich in den kleinsten Dingen des Alltags doch schon eine Art so Überwachung erlebt, ne?
Sicher. Also wir haben ja auch hier im CCC, eines unserer wichtigen Themen ist ja gerade die Privatsphäre und gerade in der digitalen Welt. Wir befassen uns ja auch mit Themen wie Videoüberwachung und Lawful Interception, also zum Abhören von Telefonen und dergleichen hatten wir auch schon Chaos-Radiosendungen. Also es sind mit Sicherheit...
Das ist eigentlich alles so irgendwie das die gleiche Schiene, ja klar. Aber jetzt zu dem System, doch wie klein das sein kann, dieses sogar in so einem ganz kleinen, unbescheinbaren Chip, dass man so eine Art Empfang und Empfänger hat und man weiß gar nichts davon.
Ja, allerdings nicht ganz Thema dieser Sendung, sondern hier geht es dann doch eher um die Systeme selbst und nicht um die Auswirkungen dieser Systeme, die da möglicherweise...
Ja, die komplette Komplettheit, aber im Prinzip fängt es doch da schon an, wenn wir heute schon...
da fängt es nicht an, Andreas, da fängt es nicht an, sondern es ist eine Anwendung von Embedded Systems und um Embedded Systems geht's und nicht um die Anwendung, also nicht um Überwachung, du rufst dummerweise zum falschen Thema an.
Ach,
das ist scheiße. Jo. Aber trotzdem danke, weil ein Stichwort war dabei, das wir benutzen konnten, und zwar eben diese Chips in Personalausweisen oder
so. Ja, dass man die so klein unbeachtet lässt und dabei sind die doch schon ganz schön kompliziert geworden.
Genau. Danke für deinen Anruf, Andreas.
Ja, danke, tschüss.
Mach's gut, ciao.
Ja.
Ja, Chaos Radio 105 auf Fritz. Es geht um Embedded Systems heute Abend.
Wenn Fritz in Neukölln, dann 102,6.
Genau, 12.
Fritz Info.
Heute Nacht ist es gering bewölkt oder sternenklar. Es kühlt sich allerdings ab auf 16 bis 10 Grad. Morgen wird es dann wieder schön. Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen auf 27 bis 30 Grad. Hier sind die Meldungen mit Matthias Karkow.
Nach dem Durchzug des Wirbelsturms Katharina werden im Golf von Mexiko 20 Ölplattformen vermisst. Außerdem stehe eine gebrochene Gaspipeline in Flammen, meldete die amerikanische Küstenwache. Es kam zu Preiserhöhungen und langen Autoschlangen vor den Tankstellen. Auch in Deutschland sind die Benzinpreise in bisher nicht gekanntem Ausmaß gestiegen. Präsident Bush will beim Kongress einen Sonderfonds für die Opfer des Hurrikan beantragen. Die Lage an der Südküste wird immer dramatischer. Im schon überfluteten New Orleans steigt das Wasser nach mehreren Dammbrüchen immer weiter. Plünderungen sind zur Normalität geworden. Die Stadt soll vollständig evakuiert werden. In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einer Massenpanik auf einer Brücke bis zu 1000 Menschen ums Leben gekommen. Ausgelöst wurde die Panik durch Gerüchte über einen bevorstehenden Selbstmordanschlag. Der brandenburgische CDU-Chef Schönbohm will bis 2009 im Amt bleiben. Das kündigte Schönbohm der Tageszeitung Die Welt an. Nach seinen umstrittenen Äußerungen über die Folgen des DDR-Systems war spekuliert worden, dass er bereits 2007 den Parteivorsitz abgibt. Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldungen, deshalb weiter. Gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias. 2 Minuten nach 12.
Fritz, eine Produktion des RBB.
Kaiserschief. Wie hört sich das wohl live an? Oder das? Kann man im Fritz-Club rausfinden. Fritz präsentiert die Kaiser Chiefs live in Berlin. Donnerstag, 8. September ab 20 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof, direkt am Berliner Ostbahnhof. Die Kaiser Chiefs live und im Radio.
Fritz!
Ja, Chaos Radio 105 auf Fritz. Es geht um Embedded Systems. Das sind die Computer, die unter anderem in euren Waschmaschinen sind. Vorausgesetzt, ihr habt moderne Waschmaschinen und nicht die, die ähnlichen Schalter haben wie in den 70er Jahren Fernseher. Ja, auch diese komischen Ratsch-Knack-Schalter.
Ich kenne auch noch Videorekorder, bei denen tatsächlich man mechanisch so die Köpfe ins Band hineingedrückt hat.
Video 2000, nicht?
Nee, auch bei VHS bei den ersten. Ja, ja, das war wie so ein Kassettenrekorder. Also da geht so eine Klappe auf und man schiebt die Kassette rein.
Ja, Toplader-Modelle.
Ja, ja, genau. Ja.
Schumpf ging.
Alles sehr mechanisch noch. Alles sehr arkan.
Hat aber auch funktioniert.
Ja, ist vielleicht sogar EMP-safe.
Also zumindest hat die Software immer zuverlässiger funktioniert.
Ja, war keine drin.
Ja, oder sie war halt so minimalistisch, dass man da eben kaum noch Fehler machen konnte. Aber das ist halt jetzt eben anders. Aber darauf müssen wir uns jetzt eben einstellen. Also ja, die Welt ändert sich und alles ist Software. Also der man kann halt einfach mit Software jetzt sehr viel mehr tun. Man kann natürlich auch sehr viel mehr falsch tun. Und an der Stelle brauchen wir ohnehin jetzt nochmal so eine Phase von 10, 20 Jahren, wo diese Welt lernen muss, dass es nicht nur reicht, irgendwas zu programmieren, sondern wo man auch mal vorher drüber nachdenken muss, wie man denn das am besten tut. Ach. Da gehen die Meinungen natürlich sehr weit auseinander, aber Softwarequalität ist noch nicht so ein erkanntes Problem wie Umweltbewusstsein.
Vor allem nicht im Embedded-System-Bereich. Man muss da trennen zwischen dem industriellen Embedded-Bereich und zwischen dem Consumer-Embedded-Bereich. Und im Consumer-Markt, da zählt halt einfach nur der Preis. Also irgendwie dieser CD-Player oder Videorekorder oder was auch immer, das Handy muss einfach so billig wie möglich sein, damit es die Leute auch kaufen in Millionen und die werden eh in 2 oder 3 Jahren weggeworfen. Und so denkt auch die Entwicklungsabteilung, die dahinter steht. Also da wird Software entwickelt in Wegwerfmanier. Die wird einfach hingerotzt, so schnell wie möglich, ohne dass man auf Qualität achtet. Und dann sind da natürlich auch dementsprechend viele Bugs drin. Und die ganzen Viren, Würmer, Exploits und Sicherheitsprobleme, die wir aus der PC-Welt oder überhaupt aus der Computerwelt kennen, die greifen dann eben die Smartphones an, die sich jetzt gerade breit machen, oder es gibt auch schon über Bluetooth Sicherheitslöcher bei Telefonen, gerade diese, alles was irgendwo vernetzt ist und in Kommunikation steht und komplexe Software läuft, ist anfällig dafür. Und wer denkt schon daran, dass er irgendwie seinen DSL-Router irgendwie updaten muss, weil er sonst exploited wird oder irgend sowas? Ja.
Die Industrie spricht von rentabler Sicherheit. Und das finde ich einen ganz tollen Begriff. Ja, ja, so, also schon bei Banking-Software
gewaltsame geht
das
Befriedung,
so. Ne? Da ist Gott sei Dank die Rentabilität früh in Gefahr, wenn die Sicherheit nicht stimmt. Das haben sie mittlerweile eingesehen, aber bei anderen ist es eben nicht so. Ein gutes Beispiel ist diese Bluetooth-Geschichte, die vor einem anderthalb Jahr knapp 2 Jahren rauskam. Letztes Jahr hatten wir da auf dem Kongress ja auch den ersten Vortrag dazu, der das nochmal ausführlich dokumentiert hat, wie das eigentlich lief. Also es hat jemand eine Schwachstelle gefunden in sehr vielen Mobiltelefonen. Über Bluetooth konnte man eben problemlos ohne irgendwie Eingabe von irgendwelchen Passwörtern oder so direkt an die Daten ran. Also man konnte ein Adressbuch auslesen, man konnte SMS verschicken auf Kosten des Eigentümers, indem man einfach nur mit seinem Telefon durch U-Bahn-Station gelaufen ist. Und jemand konnte halt mit dem Laptop aus 100 Meter, 50 Meter Entfernung halt einfach alles auslesen.
Wobei das ja immer noch, das setzt ja immer noch voraus, dass die Leute ihr Bluetooth permanent eingeschaltet haben.
Ja, aber haben sie.
Haben sie?
Naja, nicht alle, aber viele. Ja, genügend. So. Viele ja. Genug, so. Und ja, gut, sagen wir mal, dass jetzt so ein Gerät so einen Fehler hat, das finde ich ja gar nicht so bedrohlich. Das kann ja passieren. Nur, er ist dann halt zu den Firmen hingegangen und hat gesagt, hier, ich habe das gefunden, ich würde euch ja auch erst erzählen, wie es funktioniert. Das wollten die erstmal gar nicht hören. Und ich weiß ja nicht genau, wie das im Einzelnen gelaufen ist, aber am Schluss war er auf jeden Fall ausreichend frustriert. Keiner hat das halt irgendwie behoben, weil die alle der Meinung waren, wie du eben schon richtig gesagt hast, wieso, in 2 Jahren kaufen die sich sowieso alle neue Geräte, das ist halt für uns nicht rentabel. Und ich kenne das überhaupt derzeit noch von eigentlich keinem einzigen Mobiltelefon, wo man wirklich im Internet mal sich ein Update holen kann und das lädt man dann runter. Nein, da muss man zum Händler gehen, wo dann irgendwelche bekloppten
Siemens hat PCs früher mal
stehen
gemacht.
Und so.
Ich erinnere mich daran, dass ich mal ein Siemens-Handy geupdatet habe übers Netz. Also
ja.
Runterladen, Datenkabel dran.
Gut so. Und wird auch wiederkommen, wenn wir
aber
alle...
nicht von Siemens.
Ja, es wird vielleicht noch Siemens heißen, aber ja, nicht so. Mehr Siemens gehören. aber nötig ist das. Also wie das ja heutzutage selbstverständlich ist. So ein Mac oder ein Windows holt sich ja seine Daten auch übers Internet und die könnten ja schon gar nicht mehr funktionieren, wenn es das Internet nicht gäbe. Also zumindest wären sie nicht in der Lage, diese Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten, wenn sie nicht auch die Möglichkeit hätten, in der gleichen Geschwindigkeit Fehler zu beheben. allein diese ganzen Sicherheitsupdates, die reinkommen, weil wieder in irgendeinem bekloppten Tool, Open Source oder nicht, halt eine Lücke gefunden wurde. Und das ist auch richtig so, und daran müssen wir uns auch gewöhnen, dass diese vernetzten Geräte werden einfach die Normalität darstellen und wir werden uns dabei erwischen, wie wir sonntags unseren Kühlschrank eine neue Firmware verpassen, weil keine Ahnung.
Ja, schon wieder der Kühlschrank.
Der Kühlschrank, ja, das ist, genau, das hatten wir schon in der Vorbesprechung. Der Kühlschrank ist ja dieses ominöse Gerät. Also, wenn auch immer von Internet, genau, der Internetkühlschrank, immer wird davon geredet, so ein bisschen wie mit Sex in der Küche. Jeder redet darüber, ja, aber keiner macht's. Genau. Offensichtlich spielt sich immer eine Menge in der Küche ab. Man kennt das ja von Partys. Aber dieser Kühlschrank will einfach nicht so richtig digital werden. Obwohl es ja so zahlreiche Ideen und Prototypen gab mit Webcam im Kühlschrank und so. Aber letztlich will das Elend ja keiner sehen. So, oder halt mit der Kühlschrank, der selbst nachbestellt. Wobei, ehrlich gesagt, würde ich das ja lieber selber machen, als es meinem Kühlschrank zu überlassen. Von daher denke ich mal, wird sich das noch nicht so ganz durchsetzen. Aber vielleicht im Hinblick auf Stromsparen und so weiter, wird halt auch diese ganze elektronische Steuerung dort weiter Fuß fassen.
Mit dem Bestellen nicht. Sonst fängt das Ding irgendwann an, mit dir darüber reden zu wollen, dass da ein bisschen viel Schoki in der letzten Woche durchgelaufen ist.
Du musst wahrscheinlich deiner Glühbirne demnächst noch psychologisch unterstützen.
Naja, das ist dann wie bei The Island, ne? Das ist halt irgendwie...
The Island? Ja, kenn ich nicht.
Den Film?
Nee, nicht gesehen.
Kinofilm? Ah, nicht gesehen.
Welchen Film?
The Island.
Habe ich auch nicht gesehen.
Ah.
Okay, erzähl.
Na, da steht man in der Früh auf und dann uriniert man halt des Morgens und dann wird das gleich analysiert und dann wird festgestellt, ah, die und die Werte sind gar schlecht, da gibt's kein Bällchen zum Frühstück. Und solche Sachen.
Das ist ja mal praktisch. Also das finde ich praktisch.
Klingt japanisch.
Ich will es nicht haben, aber praktisch ist es. Ja, das ist genau wie diese Toiletten, die Japaner
haben. Ja, die sind da irgendwie, ich weiß auch nicht, wie die sind. Ja, aber
embedded,
die sind so
embedded Toiletting.
Offensichtlich.
ich fand das doch. angerufen hat außerdem FD01.
Na, hör damit.
Ist doch
fein. Ja, hallo.
Hallo.
Hi.
Ja, hi, hier ist FD0 aus Köln.
Moin, moin. Achso, hier steht FD01 bei mir.
Ja, das ist nicht so schlimm. Okay. Euer Frontmensch hat das, glaube ich, nicht so ganz richtig verstanden.
FD0, der Einzige, heißt das.
Ja, es gibt...
Der Erste.
Genau, ich habe auf der What the Hack, da gab es noch einen anderen FD0 und das war sehr, sehr irritierend, mit dem zu irken. Also, egal. Zu den Siemens-Handys nochmal. Ich hatte letztens ein Siemens-Handy, das hatte diesen Punkt Live-Update über GPRS, zieh mir eine neue Firmware. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit Firmware-Updates von Siemens. Aber gut, weshalb ich anrufe, ich habe mir vor einem halben Jahr überlegt, dass ich irgendwie gerne mein Zimmer beleuchten möchte, also mein Apartment, wo ich wohne. Und das ist ja irgendwie, also man, Standardkrams hat man ja schon hinter sich, irgendwie so Schwarzlichtröhren und einen Deckenfluter und so weiter. Und ich möchte gerne irgendwie eine Lampe haben, der ich je nach Laune gerade sagen kann, was sie für eine Farbe machen soll. Am besten davon auch mehrere, die dann intelligent anzusteuern sind. Im Endausbau dann irgendwie mit so einem Gerät an der Wand, wo halt am besten kein PC mehr dran hängt, damit das auch funktioniert. Hab dann angefangen, ein bisschen rumzusuchen, hab mich da eingearbeitet und rausgekommen ist das Nordlicht. So haben wir das mal getauscht.
Stopp. Ja? Das war jetzt am Telefon nicht so gut. Hast du Nordlicht gesagt?
Genau.
Ich liebe dich. Super.
Das war noch nicht mal meine Idee, sondern es war die Idee vom Lars.
Ich liebe Lars.
Mit dem ich das zusammen entwickelt habe, der gerade
eigentlich auch, eigentlich müsste ein Licht ja illuminieren, ne? Also.
Ja, also wir sind noch ein bisschen flexibel. Da wird auch noch weiter was draus kommen. Mittlerweile ist das auch ein Projekt von kölncdc.de. Da gibt es auch eine Projektwebseite köln.cdc.de/prozesse/running/nordlicht. Wenn man sich das ein bisschen durchklickt oder sucht, findet man das auch. Da gibt es auch ein paar Fotos. Das Ganze ist aufgebaut auf einem Atmel-Controller. Und kann mittlerweile, also rein rechnerisch, kann es 16 Millionen Farben darstellen. Ich habe also drei, also mit LEDs das Ganze, mit roten, grünen, blauen LEDs und dann Farbmischung gemacht. Und jeder Farbkanal kann 256 Helligkeitsstufen rein rechnerisch. Die untersten 5 fallen weg, weil da gibt es einen Transistor, der ist zu langsam. Aber der macht schon sehr schöne Farben. Und dann haben wir halt angefangen, die Firmware aufzubohren. Und der Lars hat auch eine Firmware geschrieben, das wird demnächst auch integriert, die halt Multitasking-Skripts macht, also bis zu 10 Skripte parallel, die da irgendwas in der Farbe drehen. Und das Ding soll über I2C kommunizieren. Das heißt, ich will im Endausbau auch solche Dinger zusammenstecken können und mit denen hardwaremäßig Game of Life oder so spielen, diese Zellautomaten-Simulation. Und das ist mit einem Atmega 8 geschrieben, der hat 1 Kilobyte RAM, 8KB Flash und 512 Byte EEPROM. Und die gesamte Firmware inklusive dem Skriptinterpreter, so wie er jetzt ist, sind 2,5 Kilobyte. Das heißt, wir haben da noch jede Menge freien Platz. Und das würde ich jedem raten, irgendwie auch mal so ein Projekt zu machen. Dass man lernt unglaublich viel über die ganzen Hardware-Dinge.
Ich würde vor allem jedem mal raten, auf diese Webseite zu klicken, weil die Fotos, die er gemacht hat, die sind ja ganz hübsch und sehr ausführlich. Schön viel kleiner LED-Porn und auch sehr hübsche Farbgebung, die dabei rausgekommen ist.
So, wo war das? Kölncdc.de?
köln.ccc.de, dann unter dann einfach
Prozesse
und auf den ersten Hit klicken.
Prozesse.
Flordlicht, ja. Macht ihr für die LEDs dann PWM?
Genau, richtig. Hm. Also LEDs kann man nicht dimmen über die angelegte Spannung. Das funktioniert halt in einem Bereich, also das erste Problem ist, dass LEDs sehr, sehr unterschiedlich sind und gerade auch in diesem Helligkeitsbereich, die haben halt jeweils eine andere Spannung. Das heißt, man steuert die an, indem man ihnen 20 mA Strom gibt und dann leuchten die. Und darüber kann man sie aber nicht dimmen, sondern man lässt sie im Prinzip flackern und in dem Verhältnis von Einschalt- zu Ausschaltzeit, dadurch kann man die Helligkeit bestimmen. Das Problem ist, das Auge ist ein bisschen blöde, das heißt, es nimmt flackernde LEDs wesentlich heller wahr, als sie eigentlich der Photonenausbeute nach sind. Ist auf der Website auch alles erklärt, da muss man eine Gamma-Korrektur machen und hat dann kein lineares Verhältnis, sondern etwa ein quadratisches Verhältnis, das tut ziemlich gut. Und dann macht man PWM, also Pulsweitenmodulation, und dimmt im Prinzip über das Verhältnis von Einschalt- zu Ausschaltzeit. Das war eine recht spannende Sache, weil es, dadurch, dass ich 56 Helligkeitsstufen pro Farbkanal haben wollte, kam es bei diesem Atmega 8, der mit 16 MHz getaktet wurde, kam es in den unteren Bereichen teilweise auf 2 bis 5 Taktzyklen an, in denen dann also ein Kanal an oder aus sein muss. Und das war relativ kitzig, das zu realisieren.
Ja, ist auch sicherlich interessant, was das dann so für eine Störstrahlung in den diversen Frequenzbändern abgibt.
Ja, ich bin mal gespannt. Also bisher, also wir haben uns jetzt überlegt, irgendwie das auch als Jugendprojekt zu machen. Wir haben ja, in Köln gibt es jedes Jahr ein Jugendprojekt namens U23 und wir ziehen das gerade auf, dass wir das mit Leuten löten und dann mal gucken. Also je nachdem, was das für eine Gruppe wird, können die halt an der Firmware rumhacken, wenn sie wollen, oder können Ansteuersoftware schreiben. Also Lars und ich sitzen eigentlich auch gerade zusammen und hören Chaos Radio und debuggen nebenbei die Ansteuerung für IVRC. Und mal gucken, also je nachdem, was für eine Gruppe ist, kann auch sein, dass da nette Ansteuerungssoftware rausfällt. Also Pallas aus Köln hat auch mal schon angekündigt, sie würde gerne ein kleines Flash-Frontend schreiben, womit man dann so Farbverläufe zusammenklicken kann, die man dann statisch in den Prozessor reinschiebt, die er dann einfach abspielt beim Einschalten oder so. Und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
Umfangreiches Blinken-Gebastel, ja, das hat ja mittlerweile Tradition im CCC. macht ihr das dann auch über das Netzwerk ansprechbar?
Ja, das Problem ist, dass man Netzwerkchips in ordentlich belötbar nicht bekommt. Das heißt, das sind immer SMD-Teile. Und das ist so ein bisschen noch ein Problem. Also wir werden erstmal.
SMD kann man doch schön löten. Was habt ihr denn?
Ja, das ist schon in Ordnung. Also ich bin nicht so ein guter Löter. Und wenn man das halt als Projekt für Jugendliche macht, die irgendwie noch gar nicht gelötet haben, dann geht das schon mal gar nicht so toll. Dann gibt's noch die Möglichkeit, wir haben vor ein paar Jahren ein Projekt gehabt, wo wir Chips zur Verfügung gestellt haben von IPC. Das sind so kleine Dinger, die haben so einen Embedded Web Server da drauf und haben dann gleich einen I2C Anschluss und so ein paar IO-Pinne und eine serielle Modemverbindung. Und die sind ganz süß eigentlich, weil man kann man auch per FTP dann das Programm hochladen, das ist auf 386er Basis. Aber das Problem ist, dass es für benutzbare Betriebssysteme TM keinen ordentlichen DOS-Compiler mehr gibt, dass man dafür dann irgendwie auch ein Windows wieder braucht oder einen DOS braucht am besten, um so einen DOS-Compiler zu installieren, um dafür Programme zu entwickeln. Und von diesen kleinen Boxen haben wir noch 3 Stück. Da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht damit auch irgendwas bauen, dass man den Kölner Clubraum dann demnächst irgendwie über eine Webseite halt die Farben einstellen kann, was er da gerade für Farben macht oder so. Denkbar wäre auch so eine Sache, dass man einfach einen Plugin nimmt für XMMS oder sowas und dann versucht, aus einem Musikstück, was gerade läuft, Farben zu generieren. Und zwar nicht nur für eine Lampe, sondern für ganz viele.
Das wird auch noch. Das geht aber auch notfalls mit Tabletten.
Ja, das ist die analoge Variante.
Genau. Humananalog.
Schön. Ja, Netz-LSD. Dann.
Netz-LSD.
Super. Ja, ich habe ja ein Faible für solche Lichtsachen. Sehr schöner Name, im Übrigen schöne Fotos auch. Ganz toll.
Ja, die hat der Cephalon gemacht, der kann sowas.
Naja, der ist schon bekannt.
Ja, dafür. Okay. Ansonsten, das werden wir natürlich alles, also das Platin-Layout wird als Creative Commons wahrscheinlich non-commercial freigegeben werden und die Software, also die Firmware dafür soll unter einer Open-Source-Lizenz auch freigegeben werden. Das heißt, das kann man sich noch nachbauen, wenn man möchte.
Super. Ja, der Link ist auch schon auf der Wikipedia-Seite zur Sendung. Alles geht seinen Lauf.
Ja, wunderbar.
Vielen Dank, FD0.
Ja, tschüss.
Tschüss. Ich hab im Wesentlichen gar nicht verstanden, worum es ging, aber das sieht cool aus.
Es sieht super aus. Naja, also Lichtsteuerung, das ist natürlich ein Thema. Wir hatten das ja auch bei unserem Blinkenlights-Projekt. Also eine Lampe an- und auszumachen, das ist halt noch relativ einfach. Als wir das hier in Berlin gemacht haben, da hatten wir einfach stinknormale Relais, wo also noch so mechanisch Teile zusammengezogen werden, magnetisch, um dann irgendwie Licht an, Licht auszumachen. Aber wenn man eben in sowas hingeht in Helligkeitssteuerung, dann wird es bei Licht schon ein bisschen tricky. LEDs sind relativ einfach noch anzusteuern, weil sich das alles sehr linear verhält. Das hat er auch beschrieben, da seine Experimente. Also man dimmt eine LED dadurch, dass man sie eben innerhalb einer Sekunde einfach so und so viel Prozent der Zeit ausmacht und so viel Prozent der Zeit an, aber halt nicht erst außen dann an, weil dann würde sie ja blinken, sondern man macht das halt in sehr, sehr kleinen Schritten. Hundertstel Sekunde reicht da eigentlich völlig aus. Dann machst du halt jede zweite Hundertstel Sekunde machst du an, dann machst du wieder aus und dann hast du halt 50% in etwa. So muss man nochmal gucken, wie der Wirkungsgrad von der LED ist, aber im Prinzip funktioniert das prima. Das hatten wir auch schon bei diesem kleinen Bauschild, was wir eine Weile nach dem Projekt dann noch hatten, was das Ganze so in diesem Bauschild noch simuliert hat, auch gemacht. Das ist ganz nett. Also LEDs kosten natürlich auch ein bisschen was, wenn die schick sind, aber damit kann man auf jeden Fall super Sachen bauen. Wenn man so eine ganz normale Glühbirne hat, dann wird das ein bisschen schwieriger. Harald hat es ja eben erwähnt, also Pulsweitenmodulation, Strom fließt ja da so wie so eine Sinuswelle da vor sich her, also es kommt in Wellen, so ist der Strom. Und wenn man dann halt so auch so eine stark nachglühende Wolframwendel dimmen möchte, zuverlässig, da muss man dann eben schon ein bisschen intelligenter damit rumtricksen. Und da sind natürlich auch Embedded-Systeme manchmal ganz hilfreich. Einfach als Steuermodul für Licht. Sowas gibt's auch für Leuchtstoffröhren, gibt's eben solche Embedded-Systeme, so kleine Schalter, Controller, die man davor baut, die eben eine intelligente Steuerung von Licht realisieren.
Auch wenn man in die professionelle Lichttechnik geht, im Disco-Bereich, Veranstaltungsbereich, das ist ja alles Embedded-Elektronik. Die ganzen Lampen müssen ja vorgeheizt werden, diese Glühfäden, damit sie dann auch möglichst schnell genug angehen. Und also das ist eine ganze Wissenschaft für sich. Überhaupt der ganze Veranstaltungsbereich oder auch, was wir hier im Radiostudio vor uns sehen, was ihr natürlich nicht sehen könnt, aber diese ganzen Mischpulte mit den LCD-Displays und LED-Displays und motorisierte Schieberegler und alles, ist ja alles Embedded-System. Also wir sitzen hier in einem, wir sind Embedded.
Wir sind das Embedded-System, genau.
Wir sind im Embedded-Systems-Embedded.
Genau. In Hildesheim, da sitzt einer, der kennt sich auch nicht aus, Nabendrick.
Hi.
Du hast eine Laienfrage.
Ja, so richtig schöne Dummi-Frage.
Ja, mach mal.
Also, wir hatten das vorhin ja schon mal mit den neuen Reisepässen und den Chips drauf, ne? Mhm. Was läuft denn da für ein Betriebssystem? Also, was nehmen die da für eine Software für? Ich mag es ja jetzt nicht, Windows als Betriebssystem zu bezeichnen, aber man stellt sich mal vor, da läuft so ein Microsoft-ähnliches Produkt drauf und ich stehe da vor meinem Flieger, will losfliegen, tja, aber mein...
Dein Pass ist abgestürzt, ne?
Ja, genau so.
Ja, die Betriebssysteme sind natürlich... deutlich kleiner. Also diese generell so die Dimension von Computer, die man in den Reisepässen drin hat, die Dimension von Embedded-Systemen, das ist also sowas, wo man, sagen wir mal, Größenordnung 32 Kilobyte ROM hat sozusagen insgesamt für das Betriebssystem. Das ist also so wie Homecomputer vor 20, 25 Jahren oder so hatten.
Die waren auch nicht fehlerfrei, also mal davon ab.
Natürlich waren die nicht fehlerfrei. Man versucht natürlich schon bei solchen sicherheitsrelevanten Betriebssystemen dann durch Zertifizierungen, durch Code, Auditing und so weiter eben hier die Sicherheit herzustellen. Natürlich ist es letztendlich Software, natürlich könnte die auch letztendlich Fehler haben.
Ja, aber Code Auditing bei Microsoft, das wäre ja ein Unding.
Es geht hier auch nicht um Microsoft. Also und nur weil das Betriebssystem heißt ja nicht, dass es irgendwie diese Komplexität hat, ja. Also was irgendwie in 32 Kilobyte reinpasst, das ist ja doch noch verhältnismäßig überschaubar und sowas.
Das wird sich aber auch noch steigern. Da wird es ja nicht mehr bleiben, denke ich mal.
Ja, man muss schon irgendwo von irgendwas ausgehen bei einer Argumentation. Man kann jetzt nicht sagen, ja, aber das wird vielleicht und hier noch und da noch und so. Also die Ausweise, um die es im Moment geht, die haben eben so wenig und da ist ein relativ primitives Betriebssystem drin. Und das wird entsprechend auditiert und braucht eine IAL4 oder höher Zertifizierung für die Leute, denen das was sagt. Und dazu kommt ja auch, dass die sozusagen ja jedes Mal gebootet werden, wenn du sie in die Nähe eines Lasers bringst. Weil die sind ja aus und nur wenn du sie in die Nähe des Lasers bringst, dann induziert dieser Laser über ein Magnetfeld überhaupt die Betriebsspannung in diesen Ausweis hinein. Und dadurch startet es ja sozusagen auch die ganze Zeit neu. Also diese ganzen Probleme, wenn Dinge sehr lange laufen und irgendwelche Sachen nicht mehr freigegeben werden oder speichern sich, gibt's alles gar nicht.
Und wie anfällig ist sowas? Gibt's da überhaupt die Möglichkeit, Viren reinzukriegen in so ein Ding?
Nein. Die Spezifikation für diese Reisepässe sagt aus, dass also die einmal beschrieben werden eben von der passausgebenden Stelle und danach sind die also nicht mal für die Behörden mehr beschreibbar.
Ja gut, aber in generelles Embedded-System wäre es doch aber kein Problem, ein Virus einzuschleusen, oder?
Sicherlich, ja. Da gibt's. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel auf der Zunge, aber also Bluetooth-Viren gab es ja auch schon.
Es hängt nicht so sehr davon ab, ob es embedded ist oder nicht. Generell gilt das natürlich für jedes Betriebssystem. Ich muss immer ein bisschen schwer atmen, wenn ich diese Virusverstörungen höre. Wir hatten vor 10 Jahren kam das erste Mal beim CCC so eine E-Mail an, die fragte, ja, kann man denn Viren per E-Mails verbreiten? Und wir bogen uns alle vor Lachen in unseren Stühlen und sagten, ah, nein, das ist total unmöglich, weil dann müsste ja jemand auf die Idee kommen und Code ausführen in einer, den man mit einer E-Mail zugeschickt bekommt. Auf sowas würde ja wohl keiner kommen. Dass Microsoft das dann tatsächlich ein paar Jahre später tun würde und das dann in so ein Drama ausartet, hätte sich keiner auch nur im geringsten vorstellen können. Von daher, möglich ist alles. Es ist sehr schwer, eine Aussage darüber zu machen, was die Sicherheitsprobleme von morgen sind, außer denen, die sich heute bereits abzeichnen, weil die Technik im Prinzip schon angekündigt ist.
Wenn ich jetzt mit Firmware-Update und irgendwas einspiele, dass ich mir darüber einen einfange, ist doch generell gegeben. Und ich denke mal, updatefähig sein werden müssen die nächsten Generationen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Wie heißt es immer so schön? Sicherheit ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Man muss sich halt darüber Gedanken machen, was man so benutzt. Und deswegen machen wir ja auch diese Sendung. Wir wollen euch eigentlich nur klar machen, dass sehr viele dieser Geräte da draußen im Prinzip schon Computer sind, auch wenn sie nicht wie welche aussehen. Und man sie in zunehmendem Maße auch genauso misstrauisch beäugen sollte, wie man das auch heute schon einem Computer gegenüber tut.
Eben das mit dem Reisepass, das war mir vollkommen neu, dass wir den jetzt wirklich einführen wollen.
Da kommt noch sehr viel mehr schlimmes Zeug. Das ist alles, das kann man fast gar nicht erzählen, ohne
anfangen zu wollen. Hatten wir auch schon eine Chaos-Radio-Sendung dazu. Wird auch sicher nicht die letzte gewesen sein.
Sagen können wir endlose Chaos-Radios zu machen wahrscheinlich. Danke für deinen Anruf, Rick.
Jo, danke.
Gute Nacht.
Jo, ciao.
Und noch ein Embedded System. Achtung, Micha?
Ja?
Wo ist es drin?
Wie bitte?
Dein Embedded System ist wo drin?
Na, hauptsächlich so in Modellmotoren, Elektromotoren oder halt eben auch Turbinen, Modellturbinen, die werden auch hauptsächlich von Embedded System überwacht.
Diese auch die Autopiloten, also zumindest die Stabilität bei so ferngesteuerten Hubschraubern.
Ja, unter anderem auch. Mhm. Aber hauptsächlich halt eben so, wo eben Regelelektronik eingesetzt werden muss, sprich, ja, wenn zum Beispiel äußere Bedingungen geändert werden an der Turbine, zum Beispiel eine Turbine braucht auch eine Anlassphase. Oder halt eben ein Elektromotor ist jetzt seit einigen Jahren die Drehstromtechnik mit Einzug gehalten und da muss mehr oder weniger aus einer Gleichspannung und Gleichstrom ja ein Drehfeld erzeugt werden, was aber in dem Sinne auch nicht so einfach ist, weil ja Drehzahl gesteuert werden muss und nicht wie beim Hausnetz halt eben bloß 50 Hertz da ein Drehfeld ist. Oder auch ein Beispiel, die Fernsteuersender selber, die Signalaufbereitung, die wird heutzutage alles nicht mehr per Analogtechnik, so wie es halt eben vor 30 Jahren war, oder ja, wird viel mit Prozessoren gearbeitet, Signalmischung, Signalaufbereitung oder halt eben Signalumkehr.
Ja, das ist ja nicht nur bei den kleinen Modellen so, sondern eben auch bei den großen. Also wenn man sich zum Beispiel U-Bahnen, Straßenbahnen dergleichen anschaut, da hat man auch diese Drehstrommotoren drin und die Phasenanschnittsteuerungen dazu und die Wechseldichter, die eben das entsprechende Feld erzeugen.
Genau. Also die Schwierigkeit halt eben bei den Elektromotoren besteht ja noch darin, dass die halt eben sensorlos laufen. Das heißt also, da muss die Elektronik so intelligent sein, die unbestromten Phasen mehr oder weniger dazu zu benutzen, um eine Rückmeldung zu bekommen, wie rum der Motor eigentlich läuft und dass der auch in die richtige Richtung läuft. Und da finde ich, da ist schon ein kleines Stück Entwicklergenie dahinter, um sowas erstmal rauszukriegen, so einen Regelkreis erstmal zu entwickeln.
Ja.
Ja, dass das auch sauber anläuft, alles in die richtige Richtung und
Aber ist das deine Beschäftigung damit so im Wesentlichen?
Das ist so ein bisschen Elektronikbastelei. Ich habe das halt eben über die Jahre mit verfolgt und es gibt wirklich ein paar Cracks, die dann anfangen, sich halt eben Leiterplatten zu zeichnen oder das halt eben auch zu entwickeln und dann geben sie halt eben mal eine Kleinserie in Auftrag und sowas beobachte ich und wenn halt eben so eine Kleinserie im Entstehen ist, dann ordere ich mir halt eben die Platte und die Bauteile mit dazu und ja, dann kommt das Ding halt eben ins Flugmodell rein und es funktioniert. Das macht Spaß. Da ist auch dieser genannte AT Mega 8 drauf, der Kollege da schon genannt hatte, der Anrufer vor mir. Und ja.
Prima.
Und Faden verloren. Danke für deinen Anruf, Micha.
Ist auch für mich ein bisschen schwierig, weil ich jetzt halt das erste Mal im Radio anrufe, aber
ja. Hatten wir alle.
Genau, nee, ich habe es bloß halt eben vorhin im Radio gehört, im Autoradio, und dachte ich, vielleicht kann ich da so ein bisschen was mit beisteuern.
Ja, super, prima, danke. Das hast du getan. Vielen Dank, Michael, und gute Nacht.
Keine Ursache, euch auch.
Oh, tschüss.
Erstmal keine Witz.
Chaos Radio 105, Embedded Systems, unser Thema heute hier im Blue Moon auf Fritz.
Realtime.
Was?
Realtime.
Was ist Realtime?
Was ist Realtime? Das ist eine gute Frage.
Nee, ich will nicht Meta, sondern was meinst du jetzt gerade in dem Moment?
Ich habe hier gerade aus dem Chat eine Zeile herausgepickt, die gerade in mir die Erinnerung wachrief, dass wir über Betriebssysteme noch einiges sagen wollten, die im Embedded-Bereich verbreitet sind. Und da spielt natürlich auch Echtzeit eine Rolle. Auf Englisch Realtime, einer der ganz tollen Begriffe, der schwer zu erklären ist. Und egal, welche Erklärung man abliefert, man findet auf jeden Fall jemand, der widerspricht. Aber wir hatten es ja vorhin schon mal angeschnitten, dass im Embedded-Bereich andere Betriebssysteme zum Einsatz kommen. Teilweise auch die gleichen, als die, die man jetzt auf Desktop-Computern findet. Was wir schon erwähnt hatten, war, dass DOS, also das dass DOS von Microsoft lange Zeit in diesem Embedded-Markt eine große Rolle gespielt hat. Natürlich für diese ganzen x86-basierten Sachen
nur. Dauert bis heute an. Also sogar die sehr populäre Canon EOS 300D-Kamera zum Beispiel, also eine digitale Spiegelreflexkamera, so irgendwie High-End für Amateur oder für einen Privatgebrauch, da läuft DOS drauf zum Beispiel.
Genau, aber es ist im Prinzip, mein Eindruck ist, dass in diesem Embedded-Markt DOS ganz stark auf dem Rückzug ist. Das liegt natürlich daran, dass DOS eben auch für viele moderne Anwendungen überhaupt nicht mehr die notwendigen Voraussetzungen bringt. Das eine ist halt Multitasking, das andere ist, dass natürlich auch sowas wie Speicherschutz heutzutage auch in dem Bereich manchmal schon eine Rolle spielt, aber vor allem ist es eben die fehlende Realtime-Fähigkeit, die dort eine Rolle spielt, und natürlich auch die Frage der Lizenz. Also
und freies, die Frage der Kommunikation und Netzwerkfähigkeit.
Genau, also freie Software spielt da eine große Rolle mittlerweile im Embedded-Markt, weil der hohe Bedarf an Anpassung an die jeweilige Hardware setzt einfach die Verfügbarkeit von Source-Code voraus. Und an der Stelle fährt eigentlich Linux sehr viel mehr Erfolge ein als auf dem Desktop-Computer. Wenn man heutzutage über Linux redet in der Öffentlichkeit, dann kommt ja immer die Frage so, ja, kann Linux Microsoft Windows verdrängen? Ja, keine Ahnung, ob es das irgendwann nochmal kann. Derzeit kannst du es auf jeden Fall nicht. Bloß andere Märkte sind im Prinzip schon dabei, komplett übernommen zu werden mit Einschränkungen, die du sicherlich gleich erwähnen wirst. Aber ganz klar ist, Linux hat da den Fuß ganz mächtig in der Tür. Gar keine Frage. Allerdings auch andere offene Betriebssysteme sind dort vertreten. Vor allem NetBSD und auch OpenBSD. OpenBSD bevorzugtermaßen in so sicherheitsrelevanten Netzwerkanwendungen wie zum Beispiel WLAN-Router oder überhaupt generell Router, Firewall-Systeme, kleine Firewall-Systeme, die man mal eben irgendwo dazwischen hängt. Da ist OpenBSD sehr verbreitet. Wie ist dein Eindruck, Harald?
Ja, selbstverständlich. Also wenn man sich so diesen Netzwerk-Embedded-Markt, also angefangen in DSL-Modem, Router, WLAN, Access Point, was auch immer, so dieser ganze Dunstkreis, da findet man sehr viel Linux, eben OpenBSD auch und vor allem VxWorks. VxWorks ist dann eines der kommerziellen Embedded-Betriebssysteme, wenn nicht eigentlich fast das kommerzielle Embedded-Betriebssystem mittlerweile. Ansonsten sieht man eben auch noch QNX, also QNX geschrieben, ebenfalls ein proprietäres kommerzielles Betriebssystem im Embedded-Bereich.
VxWorks ist das Ding, was ich vorhin erwähnt hatte mit dem Mars Rover. Also mhm. Diese beiden Mars Rover, die fahren unter anderem dieses VxWorks.
Ja. Linux, wie gesagt, ist sehr verbreitet. Das kann man jetzt in unterschiedliche Begründungen dafür finden. Zum einen, wie Tim schon angesprochen hat, dass man den Quellcode bekommt, es einfach verändern kann. Das ist natürlich sehr praktisch, weil diese Embedded-Systeme oft sehr spezielle Hardware haben, wo man Anpassungen dran vornehmen muss und das einfach kann, wenn man den Quellcode hat. Ein ganz anderer Aspekt ist aber, und das ist insbesondere im Consumer-Bereich sehr wichtig, eben die fehlenden Lizenzkosten. Wenn ich einfach irgendwie irgendein Gerät 1 Million Mal produziere und das wirklich so ein Massenmarkt ist und ich kann 1 Million Mal und wenn es nur 10 Cent sind, sparen, dann habe ich halt schon irgendwie 1 Million letztendlich Euro an zusätzlichen Gewinn eingefahren im Vergleich dazu, wenn ich irgendwas Proprietäres lizenziert hätte, wo ich eben Kosten habe in dem Fall. Jetzt auch wieder in diesem speziellen Segment der Netzwerk-Embedded-Geräte würde ich mal sagen, zwischen 30 und 40% irgendwie Marktanteil Embedded Linux mittlerweile.
Es gibt natürlich auch bestimmte Gerätetypen, da sieht es ein bisschen anders aus, vor allem Mobiltelefone und diese PDAs, wobei PDAs jetzt und diese Smartphones als Embedded Devices zu bezeichnen, da kommen wir in diesen schwierigen, schwammigen Bereich, wo es eigentlich gar nicht lohnt, weiter das zu diskutieren. Da haben wir auf jeden Fall kleine Geräte, die diese selben Merkmale haben, wie das Embedded Devices eben haben, sprich wenig Energieverbrauch, kleiner Maßstab von allem, muss klein sein, darf wenig Wärme entwickeln und so weiter und möglichst wenig Kosten. Auf den Telefonen gibt es ja den Kampf zwischen Windows CE auf der einen Seite, Microsoft versucht halt permanent im Telefonmarkt den Fuß in die Tür zu bekommen, es gelingt ihnen nicht so recht.
Warum nicht?
Gute Frage. Danke. Also es gab mehrere Telefone, die angekündigt hatten, mit Windows CE auf den Markt zu kommen, und ganz häufig gab es den Fall, dass sie dann immer kurz bevor sie dann wirklich starteten, das wieder haben sein lassen. Ich habe keine Ahnung, ob die so ein bisschen Angst hatten oder ob die Lizenzbedingungen nicht so richtig toll waren oder ob sie am Ende dann doch von der Marktmacht von Symbian, also was Nokia einsetzt und Sony Ericsson, überrollt wurden. Keine Ahnung, es gibt mittlerweile auch Linux-basierte Telefone. Das spielt noch nicht so die große Rolle, aber ich bin mir sicher, dass sich das relativ bald ändern wird. Ja. Es gibt andere Betriebssystementwicklungen wie dieses Mad OS. Du hast das, glaube ich, schon mal ein bisschen angeschaut.
Ja, das ist, da kommen wir dann schon in die Kategorie Hacks hinein. Also bislang sprechen wir über Betriebssysteme, so wie sie von einem Hersteller oder Anbieter, also es ist auf der einen Seite die Open Source Community, auf der anderen Seite bestimmte Hersteller eben anbieten und dann eingesetzt werden. Also man nehme jetzt VxWorks, das wird lizenziert von einer Firma XYZ, die baut damit ein Gerät. Das Mad OS ist ein GPL-lizenziertes Betriebssystem für bestimmte ältere Nokia-Telefone und das ist eben eine freie Entwicklung. Das heißt, ein alternatives Betriebssystem, was ich auf mein Nokia-Telefon aufspielen kann und dann habe ich da ein freies Betriebssystem drauf. Das sind also sehr interessante Entwicklungen, die sich da auch abzeichnen. Das ist dann ja eben ein Embedded System unter einem anderen Betriebssystem oder mit anderer Software laufen lassen, als es der Hersteller ursprünglich ausliefert. Und das ist eben eine sehr interessante, spannende Entwicklung, die man in vielen Bereichen sieht, eben eigentlich durch die ganze Bank bei diesen Embedded-Systemen. Man sieht das bei Set-Top-Boxen, bei digitalen Videoempfängern, man sieht das bei Media-Playern, bei diesen iPods. Netzwerkgeräten, Routern, iPods, also MP3-Player dergleichen.
Wobei mit meinem iPod, das hat gestern nicht funktioniert. Also ich habe nochmal versucht, dieses iPod-Linux zu installieren. Installieren ließ es sich auch und tatsächlich startete dann auch dieses Podzilla, wie es heißt, aber leider war es nicht in der Lage, meine Musik abzuspielen. Danach war auch die normale iPod-Software nicht mehr in der Lage, die Musik abzuspielen. Das hat also nicht ganz so gut funktioniert. Mag daran liegen, dass ich einen First-Generation-iPod habe und das mehr auf den späteren Modellen ausgereift ist. Keine Ahnung, eigentlich soll es gehen. Trotzdem, der Trend ist klar. Die Leute stürzen sich auf diese Geräte und schauen, was geht. Und freie Software spielt da eine ganz große Rolle.
Ja. Eines der Projekte, das sicherlich als Nummer 1 Vorzeigeprojekt für solche Hacks sozusagen dasteht, ist das sogenannte OpenWRT-Projekt. WRT bezieht sich hierbei auf den Anfang der Typenbezeichnung eines der populärsten WLAN-Router, nämlich den Linksys WRT54G.
Kenne sogar ich.
Ja, da gibt's ein paar baugleiche Modelle von konkurrierenden Herstellern, damit wir hier nicht nur einen nennen, also von Belkin und von Allnet und von Buffalo gibt's da also zumindest baugleiche Geräte, wo man wirklich die Software austauschen kann. Mhm. Das ist also ein sehr interessantes Projekt, wo eine Community sich gebildet hat, hier eben alternative Software zu bauen. Ähnliches sieht man mittlerweile für Navigationssysteme, wie ich schon sagte, für digitale Satellitenreceiver und dergleichen. Da werden wir dann in Kürze jetzt auch noch einen, der beteiligt ist an diesen Projekten, mit ins Telefon mit reinnehmen und dazu interviewen, ein paar Fragen stellen. Aber diese Hacks, das ist wirklich, es gibt mittlerweile Magazine und Blogs und Webseiten, die sich eigentlich nur mit dieser ganzen Hackerei der Geräte beschäftigen, also einfach eigene Software installieren. Für viele ist das natürlich ein Selbstzweck, die einfach sagen, ja, das ist einfach cooler, irgendwas drauf laufen zu lassen, was ich kenne oder wo ich selber irgendwie verändern kann. Sehr interessant ist aber eben auch, dass man da schon auch einen Mehrwert mit hineinbringen kann in die entsprechende Software. Also wenn ich ein Navigationssystem im Auto habe und ich kann das dann auch zum Abspielen von MP3s auf einmal verwenden, was mir der Originalhersteller eben nicht erlaubt, dann ist das halt schon irgendwie ein cooler Hack.
Ja, du brauchst aber noch irgendwie eine Quelle für die MP3s.
Ja, das Navigationssystem hat halt irgendwie einen USB-Port.
Da steckst du eine Platte ran oder so ein
Memories, also so ein
Memory-Stick oder was auch immer.
Aber die meisten Navigationssysteme sind doch sowieso PDA-basiert, die können das doch dann eh, oder nicht?
Ja, das ist wieder was anderes. Aber wir können ja dann noch auf das speziell.
Es gibt halt solche und solche.
So, ja, es gibt diese coolen Auspacken, Einschalten geht. Die sind natürlich nicht PDA-basiert, ne?
Ja. Oder auch wenn man jetzt in den MP3-Player oder Videoplayer-Markt hineinschaut, wenn man dann auf einmal Ogg Vorbis abspielen kann, obwohl der Hersteller das eigentlich mit der Originalsoftware nicht kann, dann ist das eben auch ein Vorteil.
Zum Beispiel dieses iPod Linux, nicht? Und dann kann man mit einem iPod kann man nämlich dann auch aufzeichnen.
Ach was?
Ja. Mono und Stereo sogar auch. Line-In und so wird alles unterstützt, musst du nur deinen eigenen Stecker löten, weil den gibt's natürlich nicht serienmäßig von Apple, aber das Gerät kann das, bloß die Software von Apple erlaubt's nicht. Und das ist natürlich auch schön, wenn man überhaupt erstmal die Hardware vollständig nutzen kann, die man da kauft.
Gestatten die Hersteller das? Oder schließen die das auch aus?
Na, du verlierst die Garantie oder so.
Ja, gut.
Ja. Welche Garantie?
Also, das ist ja das Schöne wiederum, das ist wieder das Schöne an Software, die macht ja in der Regel nicht unbedingt so viel kaputt. So, ja. Das ist, bedeutet ja nicht unbedingt, gut, ich kann mich natürlich bei dem Stecker jetzt verlöten, aber man findet im Zweifelsfall ja auch immer irgendjemanden, der in der Lage ist, einem das besser zu machen. Also gerade in diesem Einzelzubehörbereich, da gibt es einfach genug fertige Bausätze oder Platinen oder Leute, die haben das halt einfach machen. Keine Ahnung, das ist halt auch nochmal so ein alternativer Markt. Aber diese Geräte sind halt, wie du schon so schön gesagt hast, also dieser Mehrwert, manchmal ist es so ein bisschen so, naja, okay, da kann man immer fragen, braucht man das? So, also muss ich jetzt auch noch Aux abspielen, weil ich kann ja auch MP3 nehmen, so kann man das natürlich auch sehen. Auf der anderen Seite gibt es auch gerade für diese kleinen Geräte einfach Anwendungen, die sich anbieten. Schöner Begriff ist NAS, Network Attached Storage, nicht? Da nimmt man halt einfach so ein WLAN-Gerät mit einem USB-Port, steckt da eine USB-Platte dran, die dann vielleicht sogar über USB 2.0, also sehr fix angebunden ist. Und wenn man eben dieses Gerät so mitnimmt mit seiner Platte, was weiß ich, geht man zum Freund, will mal so ein bisschen Datei tauschen, gibt ja immer mal wieder so Dateien, die man so tauschen möchte, nicht, also so Textdokumente, die man selber geschrieben hat und sowas. Mhm. Und dann stellt man das halt einfach mitten in den Raum, steckt es an, dann bootet es und dann kommt es gleich hoch mit natürlich erstmal dem Betriebssystem, macht WLAN, macht gleich ein Netz, wo sich alle einbuchen können, aber dann eben auch gleich die Platte anbieten über SMB oder AFP oder welche Protokolle auch immer oder FTP, so dass man eben das Ding gleich so out of the box ohne irgendeine Verkabelung benutzen kann und das eben überall. Anderes Beispiel ist eine schöne Lösung für dieses Problem, wenn man zu wenig Internet hat. Ein Freund von mir hat so eine Software geschrieben, auch wieder für diesen Linksys. Basiert halt alles erstmal auf dem, was sowieso da ist, aber hat es einfach noch erweitert, noch einen Webserver draufgeworfen, ein bisschen mit PHP-Software da was gehackt und wenn man dieses Gerät einschaltet, dann fängt es gleich erstmal an zu gucken, was gibt's denn hier so für Netze, ah, hier ist ja ein WLAN-Netz und dann versucht es sich da gleich einzuwählen und wenn das nicht klappt, probiert es mal verschiedene Konfigurationen aus und mit dieser IP-Adresse könnt ihr es ja nochmal probieren, also versucht selbstständig sich einfach in alles einzuwählen, was um es herum fliegt, solange bis es das irgendwie schafft und dann leuchtet irgendwie was grün auf dem Webbrowser und dann weiß jetzt gibt's Internet, ohne dass man irgendwas gemacht hat. Also kann man einfach so ins Café stellen, Steckdose rein, wartet ein paar Minuten und dann hat man Internet.
Das will ich.
Ja, das wollen alle.
Ihr Chaos Radio 105 auf Fritz, es geht um Embedded Systems, also den Computer in eurer Waschmaschine, damit es auch Leute wie ich verstehen. Gibt aber noch ganz andere Anwendungen.
Ja, wir haben als Telefon jetzt am Telefon zugeschaltet den Christian Daniel, der ist Entwickler von Embedded Systemen, hat also eine Firma, die sich auch mit dem Thema beschäftigt und er kennt sich auch mit OpenWRT gut aus und die erste Frage, die ich stellen möchte, wäre doch, was für einen Vorteil habe ich denn, wenn ich OpenWRT auf meinem Router laufen lasse, statt dem Originalbetriebssystem?
Ja, erstmal hallo zusammen.
Hallo Christian.
Ja, grüß dich.
Vorteile durch OpenWRT. Also das Originalbetriebssystem, was auf dem Router läuft, ist auch schon Linux und da stellt sich natürlich dann die Frage, was habe ich davon, wenn ich ein anderes Linux drauf mache? Der Knackpunkt ist im Endeffekt, dass ja die ganzen vorgefertigten Funktionen verschwinden. Also ist erstmal ein Nachteil vielleicht, die Weboberfläche ist weg, aber es kommt was so der Hacker wahnsinnig liebt, nämlich eine Befehlszeile.
Das heißt, ich sollte das nicht ausprobieren als einfacher User?
Es gehört schon ein bisschen Wissen dazu, damit dann umzugehen.
Mhm.
Aber dafür kann man dann mit dem Linksys-Router im Endeffekt alles machen, was ja ein größerer Rechner eigentlich auch könnte.
Also man kann ihn, er hat natürlich seine 5 Netzwerkports hinten dran, man kann ihn dann als Router benutzen und vielleicht Protokolle routen lassen, die er vorher nicht routen konnte. Man kann auch einen Webserver drauf laufen lassen, der ganz andere Dinge tut als der ursprüngliche. Man kann ihn zum Beispiel auch als Datenlogger benutzen oder ja, letzten Endes kann man sich da vollkommen austoben an dem Gerät. Man hat im Endeffekt ganz zum Schluss dann einen Rechner, eine CPU, RAM, ROM und kann darauf jedes beliebige Programm laufen lassen, für das man den Source Code hat und das man dann für die MIPS-CPU, die da drin ist, kompilieren kann. Also im Endeffekt geht es um große Flexibilität. Ihr habt ja vorhin den Hack beschrieben, den Linksys-Router zu benutzen, um im Internetcafé relativ einfach eine Verbindung zu bekommen. Mhm. Und
Im Café, nicht im Internetcafé. In einem beliebigen Café.
Ja, okay. Ich habe das hier auch schon mal so ähnlich probiert und dann kommt da noch eine Sache dazu und zwar in den neueren Routern, zumindest in den neueren Hardware-Revisionen, gibt es noch 2 serielle Schnittstellen. Die kann man einfach anlöten, das ist sogar super schön auf der Leiterkarte rausgeführt. Von der Garantie sollte man dann natürlich nicht mehr so sehr träumen, aber das eröffnet natürlich ganz andere Möglichkeiten noch. Und eine ist zum Beispiel an dem Router dann noch einen GPS-Empfänger anzuschließen und dem im Auto auf die Hutablage zu legen und auch auf der Suche nach WLAN-Netzen dann praktisch gleich noch die Koordinaten mitzulocken und wenn man daheim ist, kann man dann die Liste abrufen. Wo kann ich überall ein offenes WLAN-Netz finden?
Ja. Das Wardriving.
Genau, voll automatisiert und hinten fällt praktisch eine Liste mit Koordinaten raus.
So, und das packst du jetzt in eine Kiste, machst einen kleinen Drucker dran und verscheuerst das für viel Geld.
Wäre mit Sicherheit ein Geschäftskonzept, ja.
Weil der Markt wahrscheinlich doch ziemlich gering ist.
Ja,
die meisten Leute wollen das doch selber basteln und kein Geld dafür ausgeben. Ja, gut, ein anderes Projekt, das du ja mit gegründet hast, ist das OpenTom-Projekt. Worum geht's denn dabei?
Also das ist natürlich eine ganz besondere Sache. Da kommen jetzt die Navigationssysteme, von denen ja vorhin schon die Rede war. OpenTom kommt, der Name kommt von TomTom. Das wird vielleicht manchen was sagen. Mhm. Und da gibt's eben ja diese Navigationssysteme, die man aus der Packung nimmt, einschalten geht.
Und ist das eigentlich wirklich so? Also die werben immer, ist das so?
Ja. Es ist wirklich so, ja. Man macht den Karton auf, Taste drücken, im Zweifelsfall nochmal ein bisschen den Akku laden und dann kann man losfahren. Es stellt einem noch ein paar Fragen am Anfang, also das haben sie ganz clever gemacht. Das Schöne an den Dingern ist aber, dass es sich im Endeffekt um PDAs handelt, von der Plattform her, von der Hardware, halt ein bisschen anders zusammengebaut, also nicht so schön flach, sondern mehr so ein, ja, es schaut ein bisschen aus wie ein kleiner Fernseher, das Gehäuse, auch mit einem Touchscreen dran. Und auf diesen Geräten läuft von Haus aus Linux. Also die TomTom-Software läuft da unter Linux. Ist auch eine erstaunliche Sache, weil die gibt's für Linux nicht zu kaufen, nur eben auf diesen Dingern drauf. Und ja, der Hack-Faktor ist natürlich enorm, weil ja die Geräte haben zum ersten Mal einen USB-Port hinten dran. Der ist normalerweise dazu gedacht, zum Beispiel die Straßenkarte zu aktualisieren, die in dem Ding gespeichert ist. Der Prozessor, der da drinnen ist, kann aber diesen Port umschalten, so dass er nicht mehr ein USB-Device ist, sondern ein USB-Host. Und dann kann man natürlich auch eine WLAN-Karte anstecken, einen USB-Stick, eine Festplatte. Und da kommen dann natürlich auch die MP3s ins Spiel, die wir vorhin hatten. Es ist relativ einfach, auf dem Ding einen MP3-Player laufen zu lassen, der von einer extern angeschlossenen USB-Platte stundenlang Musik macht. Das war natürlich einer der ersten Hacks, das geht aber noch weiter. Ich habe ja gesagt, es schaut ein bisschen aus wie ein Fernseher und es fällt natürlich dann relativ schnell auf, wofür man das noch benutzen könnte.
Warte, ich habe eine Idee. Fernsehen?
Ja, wäre ein Weg. Hat das Problem, wie kriege ich das Bild da rein? Weil Antennenstecker ist leider keiner dran.
Na, aber ich kann doch, dann mache ich mir eben, es gibt doch hier dieses kleine TerraTech-Ding, dieses weiße.
Ja, im Endeffekt.
Hast du mal Fernsehen geguckt in letzter Zeit? Es ist unerträglich, Holger.
Was?
Unerträglich. Fernsehen. Ja, also Fernsehen, ich tue das jetzt ja auch schon eine Weile nicht mehr und es ist befreiend.
Ja, natürlich.
Irre. Aber was du meinst, ist natürlich so private Sicherheitskopien der eigenen DVD, richtig?
Ja, das. Ah. Man muss die ein bisschen umkodieren. Also das typische DivX, was man so nach dem Umkodieren hat, hilft einem auf dem Gerät nichts oder nur wenig, weil es leider sehr groß ist. Und ja, die Bildschirmauflösung natürlich auch nicht groß genug ist auf dem TomTom. Und man könnte das zwar vermutlich runterrechnen, aber die CPU hat nicht ganz die Leistung dafür.
Wie groß ist der Bildschirm? Was ist da drin genau?
Der hat 320 x 240 Bildpunkte, 16-Bit Farben, ist halt wirklich so ein ganz typisches PDA-Display. Mhm. Also im Endeffekt das gleiche, was vielleicht auf einem iPad oder einem Saugus oder sowas drauf ist, nur halt hochkant eingebaut.
Und hat der auch einen Audioausgang?
Er hat einen großen Lautsprecher eingebaut, nämlich zum Ansagen der jetzt bitte links abbiegen Sprüchle. Und also der macht einen irren Sound eigentlich. Also zum Fernsehgucken ist das klasse. Er hat aber auch unten so eine Sockel-Pin-Leiste. Da gibt es so eine Autohalterung dafür, dass man das Ganze am Radio dann noch anschließen kann. Und da gibt es einen Line-Out-Ausgang links und rechts. Und da kann man dann, also wenn man möchte, Kopfhörer anschließen oder was auch immer.
Das Autoradio reicht ja schon.
Ja super, Line-Out ist doch genau das, was ich meinte. Und habt ihr auch mal eine Webcam angeschlossen so? Also man kann ja dann auch irgendwie zusätzlich einen Außenspiegel draus bauen, der irgendwie nicht verdreht ist.
Ja, das haben wir TomTom angeboten. Die sind dann auf uns aufmerksam geworden. Das ist vielleicht auch so ein Nebeneffekt von der Hackerei. Die Firmen sind nämlich durchaus dann auch daran interessiert, von den Ideen was mitzunehmen. Und wir durften dann auch ein Stück weit für die entwickeln. Und bei der Gelegenheit konnten wir natürlich so unsere ganzen Spinnereien dort vortragen. Und eine der Ideen war, eine Rückfahrkamera für dieses TomTom zu fabrizieren.
Ja, ja, das ist super. Also
im Wohnmobil oder so ist das mit Sicherheit eine tolle Sache, wenn man hinten keine Sicht hat. Waren sie aber nicht so scharf drauf. Weiß nicht warum. Vielleicht gibt es das erst in der nächsten Version, wenn wir vergessen haben, dass es unsere Idee war.
Er ist halt auch nicht unbedingt jetzt der Massenmarkt, aber das ist halt auf jeden Fall ein schicker Hack.
Ja, also,
so. Oder mal nach unten oder so, oder nach oben, damit man sehen kann, welche Hubschrauber einen gerade verfolgen.
Die verfolgen einen gerade beim WLAN.
Ob die schwarz sind oder nicht.
Es ist immer noch so, dass dich Hubschrauber verfolgen, Tim.
Dich nicht?
Nein,
ich dachte uns sonst. Alle verfolgen.
Wir sind schon mit meinem Auto heute gefahren, damit es nicht.
Ja, ja, man weiß ja nie.
Ich fahre euch dann zurück. Der Wagen bleibt hier stehen, den sprengen wir.
Ah. Gott sei Dank weiß keiner, wo ich bin. Okay, wir haben dich schon wieder unterbrochen, verzeih.
Nee.
Aber was habt ihr denn noch für tolle Ideen? Das würde mich aber interessieren.
Sag mal. Ideen gibt's eine Menge. Also erstmal, was die Navigation, also den ursprünglichen Zweck angeht. Man muss das Ding ja nicht komplett zweckentfremden. Es gibt so Ideen wie zum Beispiel ein Fahrtenbuch anzubauen. Da kann man mit Sicherheit auch Geld mit verdienen, wenn man da eine Zusatzsoftware für schreibt. Ja, man kann natürlich das eingebaute GPS benutzen, um zum Beispiel diese einfacheren GPS-Empfänger nachzustellen. Also es gibt ja zum Beispiel von Garmin diese kleinen Dinger, die im Endeffekt nur Koordinaten und Höhe anzeigen und so ein bisschen die Strecke aufzeichnen. Das kann das TomTom nicht. Das kann dann immer eine Straßenkarte machen und man kann dann sagen, ich will Straße so und so, Hausnummer so und so, aber ich kann nicht sagen, ich hätte gern 50. Breitengrad irgendwas. Sowas könnte man anbauen. Ja, ganz großes Projekt ist natürlich der Medienplayer. Da kommt jetzt noch dazu eben, dass zumindest die kleineren Geräte als Programmspeicher eine SD-Karte benutzen. Und das ist jetzt eigentlich das, was das Ganze sexy macht, weil man hat natürlich immer Bauchschmerzen dabei, wenn man ein teures Embedded-System nimmt und dann erstmal die Originalsoftware rausschmeißt. Man weiß ja vorher nicht, ob man die irgendwie da vielleicht nie wieder reinbringt und beim Garantieversuch lachen sie einen dann herzlich aus. Und das ist eben hier das Schöne, man kann diese Geräte nicht zerstören. Man zieht einfach die SD-Karte raus, die da dabei war, nimmt eine aus der Digicam vielleicht, macht da seine eigenen Hack-Software-Versuche drauf, schiebt das Ding rein und startet das. Und naja, entweder es läuft oder es crasht, ist egal.
wenn man die Originalkarte wieder reinsteckt, läuft es wieder. Das ist also eine ganz feine Sache, weil es einem wirklich die Angst nimmt.
Die Karte kriegt man da auch leicht raus.
Die ist da nicht vorne, das so. Ist direkt vorne dran, ein Schlitz, schaut wie so ein kleiner, uralter Macintosh aus. Bildschirm unten drunter, Diskettenlaufwerk.
Ja, nur dass man da die Diskette von Hand rausziehen kann, was man bei Macintosh nicht konnte.
Den elektrischen Auswurf haben sie leider vergessen.
Brr, schon fliegt die SD-Karte fürs Auto.
Vielleicht im Auto auch besser, wenn einem da die Karte nicht beim Absturz um die Ohren fliegt.
Ja, prima, okay.
Also vielen Dank, so Kartenbuch und Waypoint-Aufzeichnung, also ich finde es total interessant.
Also High-Speed Geocaching.
Hack da mal weiter. Also habt ihr denn das jetzt schon so komplett alles am Laufen oder ist das Projekt noch am Anfang?
Also den Medienplayer gibt es ein Stück weit inzwischen. Er ist nicht so ganz release-fähig leider. Also es fehlen halt noch so Sachen wie Vor- und Zurückspulen und ein Menü und Playlist zusammenstellen und dann auf der Karte vielleicht die Filme suchen, die drauf sind. Aber so grundsätzlich ein Pfeil abspielen und dazu einen Ton hören, das können wir, ja.
Und wie verhält sich dann die alte, also die Software von TomTom, die läuft dann noch parallel oder nur entweder oder?
Also im Augenblick ist es ein sehr deutliches entweder oder. Hängt auch damit zusammen, dass die CPU ziemlich extrem am Limit ist. Also da merkt man dann auch, diese Embedded-Systeme sind natürlich niemals zu vergleichen mit einem Pentium. Selbst wenn die Megahertz-Zahlen vielleicht recht beeindruckend sind. Also ich kann mich erinnern, so die ersten Rechner, auf denen man flüssig DivX abspielen konnte, das ging so bei Pentium 2 300 Megahertz los. Jetzt so ein größeres Embedded-System, großes TomTom, hat einen ARM 9 als CPU, der läuft mit 400 Megahertz und das reicht nicht. Also man muss da auch mal ganz deutlich unterscheiden, diese Megahertz-Zahlen sagen über das Tempo eigentlich gar nichts aus. Das ist, große Schuhgröße ist besserer Schuh. Das ist totaler Blödsinn. letzten Endes liegt es daran, dass diese CPUs praktisch keinen CPU-Cache mitbringen, also keinen Level 1 und Level 2 Cache. Und die CPU praktisch die ganze Zeit am Speicherbus nuckelt und versucht, da Bytes rüberzubringen. Und die RAMs sind ja eigentlich viel langsamer als die CPU und entsprechend bremst sich das recht schnell aus. Und die Pentiums, die da irgendwie mit ihrem halben oder ganzen Megabyte Cache unterwegs sind, können natürlich viel mehr Code da drinnen halten und den dann viel schneller ausführen, so dass der Megahertz-Faktor da gar nicht so ins Gewicht fällt.
Also, gibt's eine Webseite zu eurem Hex?
Ja, das ist www.opentom.org. Und da ist ein großes Wiki, da gibt es eine ganze Menge Sachen, die wir inzwischen veröffentlicht haben. Oh ja. Das ist leider nicht mehr so ganz aktuell. Wir haben inzwischen auch ein Bildsystem gebaut, mit dem man eigene Anwendungen relativ einfach erstellen kann und dann auf dem System zum Laufen bringt. Das ist ja auch immer die Schwierigkeit, wenn ich jetzt so ein Embedded-System habe, also ein Linux-Rechner auf einem PC, das hat ja, ein gewisser Anteil der hackenden Bevölkerung schon daheim, aber einen Compiler für einen ARM-Prozessor oder gerne eine MIPS-CPU, das hat man dann schon nicht mehr so unbedingt in der Schublade und das alles zusammenzubauen ist vielleicht auch nicht unbedingt das Einfachste und wir haben das eben für das TomTom zusammengestellt, die Bibliotheken dazu, die man braucht und da kann man das im Endeffekt demnächst runterladen am Blog, installieren und dann kann man da loslegen, den C-Compiler anwerfen oder erstmal den Editor aufmachen, reinschreiben, was das Ding dann tun soll und dann fällt hinten das Pfeil raus, was man später dann auf die SD-Karte kopieren muss.
Vielen Dank, Christian.
Kein Problem.
Und gute Nacht, ciao.
Ja, euch danke. Auch.
Viel Spaß.
www.opentom.org, da könnt ihr euch angucken, was man mit dem Navigationssystem noch so alles machen kann.
Wenn Fritz in Fürstenwalde, dann 101,5.
5 nach 1.
Fritz Info.
Heute Nacht mal ist sternenklar bei 10 bis 16 Grad. Morgen wird es wieder ganz toll. Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen auf 27 bis 30 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Karkow.
Nach dem Durchzug des Wirbelsturms Katharina werden im Golf von Mexiko 20 Ölplattformen vermisst. Außerdem stehe eine gebrochene Gaspipeline in Flammen, meldete die amerikanische Küstenwache. Es kam zu Preiserhöhungen und langen Autoschlangen vor den Tankstellen. Auch in Deutschland sind die Benzinpreise in bisher nicht gekanntem Ausmaß gestiegen. Präsident Bush will beim Kongress einen Sonderfonds für die Opfer des Hurrikans beantragen. Die Lage an der Südküste wird immer dramatischer. Im schon überfluteten New Orleans steigt das Wasser nach mehreren Dammbrüchen immer weiter. Plünderungen sind zur Normalität geworden. Die Stadt soll vollständig evakuiert werden. In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei einer Massenpanik auf einer Brücke bis zu 1000 Menschen ums Leben gekommen. Ausgelöst wurde die Panik durch Gerüchte über einen bevorstehenden Selbstmordanschlag. Der brandenburgische CDU-Chef Schönbohm will bis 2009 im Amt bleiben. Das kündigte Schönbohm der Tageszeitung Die Welt an. Nach seinen umstrittenen Äußerungen über die Folgen des DDR-Systems war spekuliert worden, dass er bereits 2007 den Parteivorsitz abgibt. Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldungen. Wir wünschen gute Fahrt.
Vielen Dank, Matthias. 6 Minuten nach 12:30.
Fritz, eine Produktion des RBB. Samstagnacht, Fritz-Club-Disco.
Die Leute sind super cool, super locker. Keiner guckt drauf, wie man angezogen ist oder wie man rumläuft, was man für eine Frisur hat.
Es ist egal, was du bist.
Die Musik ist cool, die Abwechslung. Mal richtig was zum Tanzen.
Musik ist cool, Leute sind cool. Nee, geht schon klar.
Die Fritz Club Disco. Jetzt auch mit Chillen und Grillen im Fritz Club Garten. Immer samstags ab 23 Uhr im Fritz Club im Postbahnhof direkt am Berliner Ostbahnhof.
Mehr Infos fritz.de.
Und im Radio.
Preis der Musik.
Fritz.
Fritz ist an, Chaos Radio 105 läuft, um Embedded Systems geht's und der Reinhard ruft nochmal an und hat eine Frage.
Jo, ich möchte nochmal wissen, ob mir die Reaktion von euch oder einer der Hörer nochmal behilflich sein kann. Und zwar suche ich eine Anlaufstelle für embeddedes System für einen PC auf Intel-Basis. Wie gesagt, die Multiple Sklerose ist mir doch ein bisschen zu viel Software auf einmal.
Ah, na, du möchtest also ein Embedded System auf PC-Basis haben?
Ja.
Naja, also was sich da schon anbietet, sind die diversen freien Betriebssysteme. Also ob du da jetzt irgendwie NetBSD nimmst oder Linux oder was derartiges, aber das bietet sich eigentlich schon an zum Einsatz auf x86-Plattformen. Hm. Ist halt die Frage auch, was du für Anforderungen hast. Vielleicht kommen wir nochmal in der Sendung auf das Thema Echtzeit zu sprechen.
Ja, und zwar genau jetzt.
Bin ich jetzt endlich richtig.
Was für Anforderungen hast du denn? Ist denn das echte, also harte Echtzeit-Anforderungen oder was? Was willst du damit tun?
Also Echtzeit wäre schön, wenn es sich bezahlen lässt, in Anführungsstrichen. Ansonsten wäre der Gedanke eigentlich mehr in Multimedia-Server auf PC-Basis, dass du endlich mal dir selber so ein PC-Ding zusammenstellen kannst. Weil ein PC gibt's ja sowieso schon.
PC-Ding? Warum willst du denn was für ein PC-Ding?
Ja, ein Multimedia-Server.
Was soll denn das sein?
Die Wohnung.
Ah, sowas. Ah, verstehe. Ja.
Und ich sag mal, ich habe so den Eindruck, also wenn Firmennamen genannt werden, dass da ein 2003-Server eigentlich stabil läuft und auch weniger Hardware-Anforderungen oder weniger Software hochlädt beim Starten, als die davor.
Also du redest viel über Windows und das geht echt ja an unserem Thema komplett vorbei, weil Windows hat einfach mit Embedded gar nichts zu tun. Moment, das ist einfach mal was anderes.
Auch unter Windows gibt es Embedded Betriebssysteme, die kenne ich aber nicht. Und deshalb ist die Frage...
Das heißt auch Windows. Windows ist das eine Betriebssystem und die anderen sind die anderen Betriebssysteme. Und Embedded-Betriebssystem muss halt bestimmte Anforderungen haben, die Windows schlicht und ergreifend nicht erfüllt, weil sonst würde es ja auf diesem Markt in irgendeiner Form irgendeine Bedeutung haben, hat es aber nicht.
Meines Wissens nach gibt es Embedded NT 4.0, Embedded XP und irgendwas hier für die Mobilgeräte. Ich kenne aber die Sache nicht im Detail. Und da ist ja nochmal die Frage, ob er vielleicht dazu auch irgendwas sagen könnte. Oder habt ihr einen Hörer, der jetzt dazu irgendwas auf Embedded-Basis gebaut hat?
Also tja, ist eine gute Frage. Also wir haben damit keine, also ich weiß, es gibt halt von Microsoft diese Embedded Developer Center, Schnickschnack, ja, Windows ja. Embedded, XP. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein.
Ich habe ehrlich gesagt auch noch kein Gerät gesehen, was das verwenden würde.
Ich auch nicht.
Also das, wir können gerne das mal an die Hörer so weitergeben. Also wer mal ein Embedded-Gerät mit Windows gesehen hat oder da was entwickelt hat, der möge sich mal melden und anrufen.
Ja. Wenn das möglich ist.
Ja klar.
Und die andere Sache ist, was habt ihr denn in Echtzeit fähig, was habt ihr denn an Informationen auf dem Tisch?
Was wir da für Informationen auf dem Tisch haben?
Ja.
Da kann ich dir sagen. Es gibt halt, na gut, ich meine zunächst einmal, Realtime ist eine Fähigkeit eines Betriebssystems, die ja eben in einer garantierten Zeit einen Prozess laufen zu lassen, wenn etwas passiert ist. Das ist erstmal eine grundsätzliche Fähigkeit und das sagt darüber, was du damit tun willst, gar nichts aus. Ja. Typischerweise ist es eben gefragt bei der Steuerung, den Regeln von Maschinen, wo es einfach mal ganz wichtig ist, dass irgendein Programm im richtigen Moment Stopp sagt, weil sonst die Säge einfach durch irgendetwas durchsägt, wo sie nicht durchsägen soll, wenn sie an der Grenze angekommen ist. Und aus diesen Anforderungen heraus definiert sich auch die Anforderungen an die Software. Nicht jedes Betriebssystem hat da eben die gleiche Struktur, obwohl Realtime etwas ist, was heutzutage in zunehmendem Maße auch in die weiterverbreiteten Systeme sich hineinschleicht. Also auch letzte Linux-Update hat da gerade in diesem Bereich wieder was Neues hinzugewonnen, aber es gibt schon längere Zeit spezielle Versionen. Die von uns schon erwähnten VxWorks, QNX sind schon immer vom Start weg für den Realtime-Bereich designt worden. Das war quasi das Designziel, eben sehr schnell zu sein, aber nicht nur schnell zu laufen, sondern eben auch schnell ein Programm aktivieren zu können, wenn etwas passiert.
Ja, und vor allen Dingen klein zu sein.
Und natürlich auch klein zu sein, weil es ja primär eben um Embedded-Geräte geht, dann dürfen sie nicht viel RAM belegen und so weiter und so fort. Im Linux-Bereich gab es da auch interessante Entwicklungen. Es gab mal eine Firma, die hat etwas etabliert, das nannte sich RT-Linux. Da haben sie im Prinzip so ein Miniatur-Nano-Kernel über das Linux drüber gesetzt, was ihm den Zugriff auf die Hardware-Interrupts weggenommen hat. Und dann lief das Linux so als Idle-Prozess quasi noch so hinten mit dran. Das hatte den Vorteil, dass man eben nach wie vor das volle Linux benutzen konnte mit seinen Netzwerkfähigkeiten, aber eben auch in der Lage war, Software zu schreiben, die eben volle harte Echtzeit-Anforderungen erfüllt, wie man das so schön nennt, also wenn es wirklich richtig schön schnell gehen soll. Da gab es allerdings ein bisschen Streit, weil die Jungs sich auch gleich ein Patent drauf angemeldet haben, auf diese Methode, sodass andere Projekte, die einen ähnlichen Ansatz verfolgt haben, da erstmal in der Bredouille waren. Die hatten da zwar eine Klausel, man durfte das dann eben, wenn man es unter GPL veröffentlicht, durfte man das Patent auch benutzen, aber das hat auf jeden Fall schon den potenziellen Kundenmarkt da gerade im Industriebereich ausreichend verschreckt. Jetzt haben sie sich da neue Sachen einfallen lassen. Ganz interessant ist da das Projekt Adeos, was quasi über allen anderen Betriebssystemen läuft und nur diese Hardware-Interrupts verwaltet. Darunter kann man dann eben Linux oder eben noch ein anderes Betriebssystem parallel laufen lassen. Kernel-Debugger, das bietet interessante Sachen. Das führt jetzt hier ein bisschen zu weit, da auf diese Details einzugehen, aber wen das interessiert, gerade in Bezug auf die Lizenzproblematik, das ist nochmal ganz interessant nachzuschlagen.
Ja, und angerufen auf die Frage, ob irgendjemand mal ein Embedded oder ein Gerät gesehen hat, in dem ein Embedded Windows irgendeiner Art drin war, haben wir auch nicht gekriegt.
Also für uns ist das so ein bisschen Vaporware, aber ich will jetzt nicht ausschließen, dass das tatsächlich irgendjemand sich traut, das zu benutzen, aber ja. Ich glaube, so verrückt sind die wenigsten.
Ja.
Okay?
Vielleicht nochmal eine Anmerkung dazu. Microsoft macht sich ja mit den ganzen Updates unbeliebt. Und deshalb ist auch der Trend auch zum Embedded-System oder generell zu anderen Betriebssystemen. So, und die ketzerische Frage wäre, ob ihr BART.pe kennt, ob da nicht der Ansatz ist, sich ein embeddedes oder ein modulares, individuelles Betriebssystem auf Windows-Basis zurechtzubiegen, mal in Raum rein.
Ich sag dir mal ganz ehrlich, Windows interessiert uns überhaupt nicht. Windows ist einfach nicht die Zukunft und...
Im Moment muss ich noch, wenn ich konstruiere, muss ich noch auf Windows arbeiten, weil das ist dieses Betriebssystem für Branchensoftware. Ich kann nicht anders.
Genau, aber wir schauen ja hier in die Zukunft und in der Zukunft sehe ich das nicht.
Naja, gut.
Vor allem nicht im Embedded-Bereich.
Schon gar nicht da. Aber eigentlich auch sonst nicht. Also.
Gut, okay. Na? Euch dann noch einen angenehmen Abend dann, ja?
Ja, guten Tag, Rainer. Tschüss.
Danke, dann, tschüss.
So, ja, Moment mal, warte mal. Markus?
Hier ist der Markus, ja.
Ja, Markus, du willst uns korrigieren?
Ja, ihr habt gerade gesagt, es gäbe kein Embedded Windows. Also ich habe hier vor mir ein Handy, Motorola MPX, 100 oder 200 oder sowas heißt das. Da läuft Windows drauf und das hat irgendwie genau dieselben Probleme, wie auch ein Windows-PC hat.
Super.
Also.
Du hast einen Bluescreen auf dem Handy? Du hast einen Bluescreen auf dem Handy?
Nee, dieses Problem nicht, aber andere schlimme Probleme, zum Beispiel dieses Handy einzuschalten, dauert ewig. Es braucht ewig zum Hochfahren.
Aha.
Dann kommt eine fürchterliche Windows-Fanfare, die ich auch nicht abschalten kann. Also auf dem PC gab es da wenigstens Tweak UI und so, da konnte man einfach die überflüssigen Funktionen und blöden Geräusche einfach abschalten. Geht nicht. Ja, und dann, was ich am ärgerlichsten finde, Standby-Zeit, anderthalb bis zwei Tage. Dann muss ich das Ding wieder aufladen. Und von meinem Nokia
war. Ja, wenn es länger Standby hätte, wäre irgendwann die Uptime rum.
ja, irgendwas. Ich habe meine Vermutung ist einfach, Windows ist so anspruchsvoll für die CPU, dass einfach die Batterie so schnell leer wird. Denn mein vorheriges Nokia-Handy, das hatte ja eine Woche Standby-Zeit.
Ja, das ist eine ziemlich geile Theorie.
Wäre ein bisschen unfair, das nur auf Windows abzustellen. Es ist halt generell so, dass wenn man sich so die Handy-Generationen anschaut, dann die Telefone, die jetzt mit richtigen Betriebssystemen, also wie jetzt dein Windows-Handy oder eben auch andere Handys wie Motorola A780 mit Linux oder auch andere Telefone, die große Betriebssysteme fahren, da ist sozusagen ein zusätzlicher Prozessor mit drauf.
So,
ja, weil das eigentliche, also es ist ja nicht so, dass dann die eigentliche Telefonie, also das GSM und so weiter, also die eigentlichen Telefonie-Netzwerkfunktionen, dass die dann auf diesem Prozessor laufen, auf dem auch dein Windows oder anderes Betriebssystem läuft, sondern das läuft auf einem zweiten Prozessor daneben. Und dann ist nochmal ein digitaler Signalprozessor drauf. Und dann hast du auch ein größeres Display üblicherweise bei diesen Smartphones. Das größere Display braucht wieder mehr Strom und eben, wie gesagt, du hast einen zusätzlichen dickeren Prozessor. Das ist also schon mal, unabhängig davon, ob das jetzt Windows ist oder nicht, wird die Akkulaufzeit da sicherlich in die Knie gehen. Eineinhalb Tage ist natürlich echt irgendwie ziemlich
mistig. Ja, ist ärgerlich. Und noch eine ärgerliche Sache, die wir auch von Windows kennen, ist eine Sanduhr. Ich telefoniert und muss auf die Sanduhr warten, ja?
Tja, andere warten auf Sandmännchen.
Also es gibt hier so eine Webseite, wer sich das jetzt mal unbedingt geben will, aber das sagt echt schon eine Menge aus, embeddingwindows.com und dann nochmal ein bisschen rumklickt. Also ich weiß nicht, da klicke ich ja schon lieber auf rotten.com rum. Die behaupten hier Sachen, das ist irgendwie unglaublich. Also es wäre alles schnell und reliable und secure und hätte Windows 98 drauf. Also wer es braucht, bitteschön, kauft euch auch gerne Telefone mit Windows CE, wenn ihr damit glücklich werdet. Aber ich glaube, es gibt Alternativen.
Eine Sache, die auch im IRC wieder gefallen ist und die immer wieder kommt, wenn es um Embedded Windows-Systeme geht, sind Geldautomaten.
Stimmt. Nee, war das, nee, was die
OS 2 war ja OS eigentlich ganz lange so, ne? ganz vorne.
Der Schachcomputer war das doch, ne?
Ja, wo war das? In Ulm. In Ulm, genau. Ulm, die Ulmer hatten mal so einen Geldautomaten aufgetan, wo irgendwie, was war da nochmal gedacht? War eine Tastatur?
Nee, der hatte einen Touchscreen. Und es gab eine ganze Pixelzeile, die konnte man mit dem Fingernagel irgendwie...
Das Fenster runterziehen und dann hatte man OS2 Desktop drauf, genau. Ja. Und dann haben sie dann erstmal den Geldautomaten Schach spielen lassen für eine Weile. Das war ganz lustig. OS 2 war in der Tat lange verbreitet oder ist eigentlich auch immer noch verbreitet bei Geldautomaten. Allerdings ist OS 2 als Projekt jetzt offiziell auch von IBM gestorben. Mhm. Ich weiß nicht so ganz genau, was IBMs Meinung nach die Nachfolge an der Stelle ist. Ich vermute mal, wie ich IBM einschätze, ist es wohl Linux.
Das Problem ist, dass IBM da wenig mit... Also ich kenne da zufällig ein paar Details mit dieser Geldautomaten-Ecke. Und das Problem ist, dass die Hersteller dieser Geldautomaten, also diese Geldautomaten sind im Prinzip echte PCs, das sind ganz normale Standard-PCs mit eingebaut. Und dann ist halt eine spezielle Hardware, die dann diesen Geldausgabeschacht und diesen ganzen Kram steuert. Und das Problem ist, dass die Hardwarehersteller einzig und allein irgendwie Treiber für OS 2 und eben für Windows NT oder mittlerweile vielleicht XP oder so liefern. Und dass sozusagen die Anbieter von solchen Lösungen dann wie IBM, die das ja den Banken verkaufen wollen, gar keine andere Chance haben. Und da gibt's dann die abstruse Konstellation in Brasilien, ich habe ja mal für Connectiva gearbeitet in Brasilien, dass da tatsächlich dann eine Bank, eine Firma beauftragt, Re-Engineering der Geldautomaten-Hardware zu betreiben, damit sie kein Windows auf den Automaten laufen Geil. Lassen müssen, sondern eben Linux einsetzen können. Das, also solche Blüten treibt das dann.
Oh Mutter. Was dann in den USA wiederum verboten wäre.
Ja. Markus, danke für deinen Anruf.
Ja, ich wollte das Handy da übrigens auch sofort auf eBay verticken, als ich es geschenkt bekommen habe vor einem Jahr. Hat mir keiner abgenommen. So viele Preise waren im Keller. Also jeder hat mitbekommen, Motorola MPX100, kein Spaß. Ja. Vielen Dank. Ne?
Gute Nacht.
Ja. Tschüss. Ist doomed.
Vielleicht ist das off-topic gerade. Du sagtest eben, Windows ist nicht die Zukunft. Was ist dann die Zukunft?
Die Zukunft sind auf jeden Fall freie und quelloffene Systeme. Also was diesen Embedded-Markt betrifft, nochmal insbesondere. Eine Microsoft kommt doch nicht voran.
Guck naja, ich meine, jetzt haben sie erst versucht, hier das Abgeordnetenhaus zu bestechen in Berlin.
Ja, das, wo wir dann die Pinguine hingeschickt haben. Ja. Klar, also ich meine, ich persönlich widerstrebe schon lange der allgemeinen Auffassung, dass man an Microsoft nicht dran vorbeikommt. Sowas kann ich einfach nicht akzeptieren.
Nö, das geht
und zwar nicht aus Prinzip, sondern einfach, weil ich das ganz anders sehe. Selbstverständlich kommt man da dran vorbei.
Ja, sicher.
Und nicht nur, indem man es einfach nur ausblendet und ignoriert, sondern viele Leute setzen sich da selber unter einen Gruppenzwang und ich sehe das halt eher so wie so eine Modewelle. Ja, ist halt nicht die Leute, guck's dir an, die hören alle die gleiche Musik, sie wählen alle die gleichen doofen Parteien und die müssen überhaupt alle die ganze Zeit immer das tun, was die anderen auch machen und der Nachbar und wenn es hip ist, das Handy in so einen ekligen Plastikbeutel am Gürtel baumen zu lassen, dann machen sie das auch alle, bis es nicht mehr hip ist und dann machen sie halt irgendwas anderes, was albern ist und immer wenn sie sich auf Fotos sehen, die 10 Jahre alt sind, kommt ihnen selber das Kotzen und genauso wird das eben mit diesem Windows auch sein, ja, wir werden irgendwie in ein paar Jahren, wenn wir da sitzen und uns einfach die Bäuche halten darüber, dass wir tatsächlich Windows auf unseren PCs hatten. Also ich ja nicht, aber viele haben das ja offensichtlich noch. Aber das ist einfach, ist nicht die Antwort. Das ist die Frage und die Antwort ist nein.
Du hältst meinen Bauch, ich halt deinen. Das war Chaos Radio 105.
Das war's schon,
ja.
Ging aber schnell.
Ja, so rapzapp ist die Sendung rum. Ne?
Aber wir haben da noch gar nicht alles.
Ja, schmeiß mal ein paar Minuten.
Das ist schon noch so Fahrräder mit so eingebauten Rechnern, habe ich mal gehört.
Stimmt, ja. Also das war auch ein schönes Embedded-Projekt. Davon hast du doch gehört, sicherlich, oder? Das war in unserer Datenschleuder ausführlich beschrieben. Da gibt es diese Fahrräder der Deutschen Bahn das Call-a-Bike-System und die hatten ja, das ist eigentlich ein sehr pfiffiges System gewesen. Wenn man sich die mal so genauer anschaut, da gibt es da hinten so einen Schließmechanismus und der blinkt. Und man ahnt schon überall, wo was blinkt, da ist unter Umständen eben auch so ein Embedded-System drin. Und so war das auch. Und dann gab es da so eine findige Gruppe, die sich der Technologie dieses Fahrrades etwas näher angenommen hat und letztlich herausgefunden hat, wie es eben möglich ist, die Software auf diesem Fahrrad zu modifizieren, um ihm sozusagen zusätzliche Funktionalität hinzuzufügen. Groß die Bereitschaft ist dann eine dicke Sache geworden. Es gibt da ja auch eine ausführliche Dokumentation auf www.ccc.de, callabike/callabike, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Das zeigt halt auch, wie Bereitschaft ist, in der Jugend sich solcher doch komplexen Aufgaben auch nach wie vor anzunehmen. Und man muss halt schon wirklich gut darauf achten, dass man da eben solche Systeme, die so in der Öffentlichkeit stehen, wie zum Beispiel diese Fahrräder, auch gut schützt. Tatsächlich, also man kann ihnen gar keinen großen Vorwurf machen, weil die tatsächlich ein sehr gutes System da gebaut haben. Also diese ganzen Call-a-Bike-Systeme sind wirklich prima Fahrräder und ich finde auch das Modell ganz gut. Sie haben letzten Endes nur einen einzigen kleinen Fehler gemacht, wo sie ihr System nicht ausreichend zugemacht haben und dann schlüpft dann halt schon gleich der Ärger da in die Geräte hinein. Und was man auch nicht ganz außer Acht lassen kann, ist, wir haben es noch gar nicht erwähnt hier, Harald, dein Projekt, das GPL Violations Projekt. Viele von diesen Systemen, die halt heutzutage ausgeliefert werden, werden ja schon serienmäßig mit Linux, mit Open Source Software ausgeliefert. Und viele halten sich halt da nicht an die Lizenzbestimmung. Wir haben es auch im Chaos Radio schon mal erwähnt, aber ich finde es ja nochmal ganz passend. Vielleicht kannst du nochmal deinen eigenen Blick da drauf lenken.
Ja, in der Kürze, also es ist ja so, dass freie Software frei kopierbar ist. Also jeder darf die kopieren, jeder darf die einsetzen. Aber bei der sogenannten Copyleft-Software ist es eben so, dass wenn ich Veränderungen vornehme an der Software als Hersteller, dann muss ich diese Veränderungen auch wieder im Quellcode weitergeben, damit eben die Anwender oder interessierten Entwickler sich das anschauen können, verstehen können, das wieder in die Projekte zurückintegrieren können und so weiter. Weil der Quellcode eben das ist, womit man arbeiten kann und das einzige Form eines Programms, die der Programmierer verstehen kann. Und es gibt eben Firmen, die hier Linux oder auch andere GPL-lizenzierte freie Software einsetzen in ihren Produkten. Die Liste ist da lang und sich leider nicht um die Lizenzbedingungen scheren, also sozusagen die Veränderungen, die sie vornehmen an der Software, nicht wieder veröffentlichen, entsprechend der Pflichten und dann kann man da eben auch was dagegen tun und dem hat sich das sogenannte GPLViolations.org Projekt angenommen, was also versucht dann im Zweifelsfall das auch vor Gericht durchzusetzen und ich weiß gar nicht, ich glaube so 45, 50 Fälle jetzt mittlerweile hinter mir, wo das also erfolgreich geglückt ist.
Und das sind doch fast alles solche Embedded Devices im Wesentlichen, oder?
Ja, zu 98% oder so ist das alles Embedded. Und da gibt es dann doch auch wieder ganz interessante Geräte, wo man feststellt, dass Linux drin läuft.
Also, zum Beispiel?
Personal Video Player, das TomTom auch, ne? Beispielsweise, auch ein anderes Navigationssystem, mittlerweile NaviFlash ist da noch so ein Produkt.
Die ganzen WLAN-Router.
WLAN-Router, dann eben auch Satellitenempfänger, also DVB-Receiver, so also in dieser Kategorie. Telefon eben auch, das ist bekannt. Es gibt noch einen interessanten Fall, wo wir vielleicht in zwei Wochen oder so was drüber hören werden, wo also, wie soll ich sagen, ich kann ja mal sagen, im Gesundheitswesen eines bestimmten Landes in größerem Stile hier lizenzwidrig Linux zum Einsatz kam. Aber gut, das ist eigentlich nicht das Thema, nur so am Rande.
Das gibt's dann demnächst auf den einschlägigen Newsseiten nachzulesen.
Genau, wir warten einfach zwei Wochen ab.
Da stehen auch, die sollt ihr natürlich auch weiterhin verfolgen. Wir sind nach wie vor an eurem Feedback interessiert. Wenn euch was zu dieser Sendung noch einfällt, schreibt es bitte auf diese Mitmachseite in der Wikipedia. Link findet ihr alles auf chaosradio.ccc.de. Wir sind auch sehr aufgeschlossen für gute Ideen, was wir denn mit unserem 10-jährigen Geburtstag anstellen sollen, eurer Auffassung nach. Ja, im November sind es dann 10 Jahre Chaosradio. Wir wollten ja eigentlich schon mal die 100 feiern, aber das hat dann aus verschiedenen Gründen nicht so richtig geklappt. Aber vielleicht finden wir ja nochmal...
Wie wär's denn, wenn wir uns in der Geburtstagssendung einfach betrinken? Also nur wir.
und alle anderen dürfen mitmachen. Mal gucken, was am Ende bei rumkommt.
Ja, das, der erste ne? Vorschlag ist gemacht. Ihr der könnt ja klar. eure Meinung dazu mal
Diskussionsgrundlage jetzt.
Nee, aber es ist ganz ernst gemeint. Wir sind dafür für lustige Ideen auf jeden Fall immer aufgeschlossen. Und dann gucken wir mal, wer noch für lustige Ideen alles aufgeschlossen ist. Ende des Jahres steht der Kongress an. Wieder in Berlin. Der Call for Papers ist draußen. www.ccc.de. Einfach mal nachschlagen. Da steht alles drauf. Schön weiterreichen. Ein Monat ist noch Zeit, interessante Vorträge einzureichen. Und jetzt fällt mir nichts mehr ein.
Dann mache ich Ende. Das war Chaos Radio 105 auf Fritz. Es ging um Embedded Systems. Das nächste Chaos Radio gibt es am letzten Mittwoch im September. Das ist der 28. September, also in exakt 4 Wochen. Vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Harald.
Und vielen Dank, Holger.
Gute Nacht.
Und jetzt. Mahlzeit nicht zu vergessen.
Mahlzeit?
Mahlzeit.
Ja, und Mahlzeit. Nightflight mit Martin Petersdorf im Anschluss jetzt.
Softly and gently.